Ich bin jetzt weitere 2 Jahre stolze Besitzerin eines schlechten Handyvertrags, weil ich wieder mal verpeilt habe, zu kündigen.
Sklavin deiner eigenen Terminverpassung.
Ich verpeile das einfach mal wieder. Und das Schlimme ist nur nicht, dass ich jetzt noch 2 Jahre daran gebunden bin, sondern auch, dass ich einfach nur super wenig Datenvolumen im Monat habe und jedes Mal mir dann noch so mega teuer was dazu buche und der Vertrag eh schon sehr teuer ist.
Ja, dir kann geholfen werden, dir und vielen anderen, denen es genauso geht, weil wer versteht das nicht, dass man anderen diesen Termin verpasst und dann wieder länger gebunden ist und so, haben wir alle schon 1000 Mal erlebt. Aber es gibt Hilfe. Rettung naht und zwar in Form des neuen Vodafone-Mobilfunktarifs Call Ya Digital. Bei Call Ya Digital, das hatte 2 Key-Features, die uns nämlich allen den Arsch retten. Erstens kann man das monatlich kündigen. Man kann sogar mal einen Monat einfach pausieren und dann, wenn man dann erst wieder flüssig ist, einen Monat später wieder aufladen sozusagen.
Oder wenn man auch mal einen Monat überhaupt keine Lust hat, mit Menschen zu kommunizieren.
Oder wenn man einen Monat im Urlaub ist oder irgendwie wo man kein Handy braucht. Dann kann
Detox,
man einfach,
Digital Detox,
dann kannst du einfach aussetzen und einen Monat später, weil das dann halt immer noch die gleiche Nummer, alles noch am Start. Also das einerseits und was ja schon geil genug ist, dass man monatlich kündigen kann. Und das andere große Key-Feature ist 20 Euro, 10 Gigabyte.
Oh, das ist ja geil. Wirklich?
Das ist leicht zu merken, das ist ein korrekter Tarif, das ist irgendwie nicht so teuer wie sonst und mit 10 Gigabyte kommt man echt gut über einen Monat, habe ich festgestellt.
Alles ist daran besser. Alles ist daran besser als woanders.
Ganz genau.
Frech.
Wenn ihr diesen Tarif haben wollt oder irgendwie abschließen wollt, dann hat Maria jetzt eine Domain für euch.
Ja, weil es geht nämlich nur online.
Genau.
Aber ihr habt ja nur 10 Gigabyte, also das reicht ja dafür. Ja. www.vodafone.de/freikarten/callya-digital.
Etwas sperrige Domain.
Das stimmt, aber wir posten sie auch nochmal in unsere Shownotes.
Genau. Also könnt ihr dann direkt drauf anklicken. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vodafone für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts. Und jetzt geht's los mit Wiedersehen macht Freude.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Schön, dass ihr alle wieder den akustischen Weg in unseren Podcast gefunden habt. Wiedersehen macht Freude, ist das Motto dieses Podcasts. Wir gucken Filme, die wir alle lange nicht mehr geguckt haben oder zum Teil auch noch nie gesehen haben, so wie ich heute, und sprechen darüber. Und wir haben heute einen Gast, an dem wir auch schon lange graben und wir freuen uns sehr, dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden, an dem wir alle zusammenkommen. Erstmal möchte ich aber, wenn ich von wir spreche, ist das wie so oft vermutet und nie bewahrheitet nicht der Pluralis Majestatis, sondern das bin ich und meine traumhafte, ich möchte wirklich sagen traumhafte, und sie war immer ein großer Fan vom Traumzauberbaum, Assistentin. Sie ist gar nicht mein Assistent. Wie soll ich denn jetzt Assistentin?
Ganz süß.
Ich weiß gar nicht, wie ich auf Assistentin komme.
Weil dein Herz es dir gesagt hat.
Assistentin. Ich wollte aber sagen,
Herr Buckeberg,
Kollegin,
wenn ich für Sie an die Tür gehen soll. Ja,
wenn Sie mir dann doch bitte. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich das hier alles mit ihr zusammen machen und teilen kann. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, das ist dein eigener Podcast, in dem du assistierst.
Ja. Ja. Ich assistiere auch in meiner eigenen Wohnung.
Ja, du bist ja auch ein bisschen sowas wie meine Assistentin.
Aber betreutes Wohnen ist das ja hier.
Ich komme nicht aus dem Bett und so. Ja. Dafür erstmal meinen herzlichen Dank und auch dafür, dass du mir hier das Mikro hältst. Und wir haben einen Gast, auf den kommen wir zu sprechen. Es ist so toll, dass er heute da ist. Die Leute wissen ja alle schon, wer da ist, weil es in der Folgenbeschreibung steht. Aber dieser Mann muss auch nicht weiter vorgestellt werden. Er ist die Stimme und der Kopf hinter Dunkle Heimat, hinter dem Brennerpass, hinter dem großartigen Podcast, den ich immer Erleuchtung garantiert nenne, weil ich an den Doris Dörrie-Film denke. Aber er heißt natürlich verdammte Erleuchtung. Herzlich willkommen, Bernie Meyer.
Hallo.
Hi.
Autor bist du auch noch, du hast viele Bücher, jetzt auch wieder ein neues Buch von dir raus.
Ja, soll ich sagen?
Ja klar, unbedingt.
Ein gemachter Mann heißt das Buch. Ja.
Du hast ja auch die Black Mandel-Reihe erfunden.
Ja, also nur Mandel. Black Mandel ist ein Teil
davon.
Der Teil, in dem es um Black Metal geht.
Ja, genau. Ja, Black Mandel.
Aber das ist halt der einzige Teil, der für Nils zählt.
Das, für manche gibt es nur Empire Strikes Back, ne? Für dich nur Black Mandel.
Absolut.
Ich muss da mal ein bisschen hochtrabend im Vergleich.
Es gibt mehr außer Empire Strikes Back.
Nee, jetzt fängt auch immer tierische Streitereien an, in welcher Reihenfolge deine Bücher gelesen werden müssen, damit die Geschichte wirklich Sinn hat.
Es gibt für mich auch nur Zurück in Zukunft 2.
Ich habe ihn letztens auch die Kapitel neu ordnen sehen. Weißt du, der eine Typ, der die ganzen Star Wars Sachen neu geschnitten hat auf YouTube.
Ja, machst du auch so eine Fan-Adaption. Ja. Weißt du, so
Fanfiction. So Twilight von Black Mandel.
Black Mandel 2.
Black Mandel bis zum Morgengrauen.
Ich lese auch am liebsten in der Bibel den Teil zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Mittlere Testament.
Genau, Black Mandel 2 straight to Self-Publishing.
Jetzt erst recht.
Ja, ich mach so ein bisschen Fanfiction, Black Mandel Fanfiction. So, liebe Freunde, wir haben
jetzt
uns eingefunden.
Jetzt dürfen wir noch kurz über was sprechen, was gut ist. Jetzt müssen wir leider zu was kommen.
Aber bleiben wir doch bei Träumen.
Ja.
Glaube ich. Also ich glaube, es geht irgendwie um Träume, aber ich weiß nicht so richtig, um was es ging in der Sache, die ich heute gesehen habe. Denn wir reden über einen Film. Wir gucken ja verschiedene Reihen. Wir gucken alle James Bond-Filme, wir gucken alle Police Academy-Filme, wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, wir gucken alle Rennie Harlan-Filme, wir gucken alle Popstar-Filme, wir gucken alle Bette Midler, alle Barbara Streisand und so weiter und so fort. Und heute sind wir wieder zu einer Reihe gekommen, die wir jetzt in den letzten Folgen ein bisschen, ich glaube, stiefmütterlich behandelt haben, etwas vernachlässigt haben, was unter anderem auch daran liegt, dass Maria zwar alle Bücher kennt, aber keine Horrorfilme guckt, aber wir müssen da durch. Und diesen Film hast du auch schon zweimal gesehen, Maria.
Aus Versehen.
Ja.
Also heute zum dritten Mal.
Mit dem Auge in den Film gestolpert, ja. Zweimal.
Und sich heute hatte sich der Fernseher dann so verkantet.
Gemäß dem alten Last Boy Scout Zitat, du bist reingekommen, gestolpert und mit deinem Schwanz in meiner Frau gelandet. Und
sagen wir mal so, es war eher so ähnlich.
Denn wir reden über die Stephen King-Verfilmung Dreamcatcher. Hast du das Buch eigentlich gelesen, Bernd? Ich weiß nicht, ob du Stephen King Bücher liest.
Habe ich früher gelesen, das habe ich aber nicht gelesen. Ich habe aber, muss ich sofort, erste super Fun Fact reinbringen, nämlich habe ich gelesen, dass Stephen King dem Rolling Stone damals erzählt hat, I don't like Dreamcatcher very much and stated that the book was written under the influence of Oxycontin.
Was ist, ja. Ist das so ein Antidepressivum, oder? Das ist ein
ganz schweres Schmerzmittel.
Ja, er hatte kurz, bevor er das Buch geschrieben hat, quasi den Unfall, den wir am Anfang sehen. Autounfall. Ja? Deswegen ist er da drin. Ah. Und war dann ja 2 Jahre oder so ans Bett gefesselt, ist darüber hinaus ja total krass schmerzmittelabhängig geworden und hat 3 oder 4 Bücher geschrieben, an die er sich heute nicht mehr erinnern kann, sagt er in Interviews, und das ist eins davon.
Oh, wow.
Ja. Das ist ja immer das Schöne bei Stephen King, der ist ja nicht sonderlich subtil in der Verwendung seiner Symboliken, sondern man kann eigentlich immer sehr genau aus den Büchern lesen, was ihm gerade durch den Kopf ging oder wie es ihm gerade ging oder so. Das ja, steckt
wahrscheinlich, auf jeden Fall hat er, als er das geschrieben hat, ganz schlimm Durchfall gehabt.
Ja, ganz offensichtlich. Das habe ich auch irgendwo geschrieben, es ist das große Stephen King Durchfallbuch.
Ja, Darm mit Charme, ne? Von ja. Stephen King Ausgabe.
Stephen King Version. Ja.
Sollte auch erst Darmcatcher heißen, ja, aber dann, das passt irgendwie nicht.
Darmcatcher.
Also ich muss also vorweg mal zusammenfassen zu diesem Film. Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss loslassen. Ich darf jetzt, also ähnlich wie wenn man eben Durchfall auf der Toilette hat, ich darf hier jetzt nicht mehr an irgendeiner Idee von irgendwas festhalten,
von
sondern
was
ich muss loslassen. Ja, ich muss es passieren lassen. So, das kann man, glaube ich, dem Film am besten als Überschrift geben. Ich dachte auch immer, der wäre mit Kevin Costner.
Nee.
Aber ich verwechsel den immer. Ich glaube, zur gleichen Zeit kam so ein Kevin Costner-Film raus, wo er irgendwie auch mit dem Jenseits kommuniziert oder wie sowas.
Also ich gucke ja eigentlich keine Stephen King-Filme. Ich habe den damals das erste Mal geguckt, weil ich riesengroßer New Kids on the Block-Fan bin und einfach alles gucken wollte, in dem jemand von New Kids on the Block mitspielt. Hier, Donnie Wahlberg.
Das stimmt, wen hat der eigentlich gespielt?
Na, Duddits. Den erwachsenen Duddits.
Oh Gott, das ist nicht zu erkennen.
Hier da nochmal übrigens, unten links. Ich das zeige auf ein New Kids on the Block Cover. Ja? Das wusstest du nicht.
Ich habe völlig vergessen, dass der mitspielt. Und dann habe ich beim Erwachsenen Duddits nur noch, da musste ich halt die ganze Zeit an, an Tropic Thunder denken, als ich den Schauspieler
Never go for retard.
Als ich den Schauspieler des Erwachsenen Daleks gesehen habe.
Stimmt, das war Donnie Wahlberg. Und deswegen habe ich den Film das erste Mal geguckt. Beim zweiten Mal lief er irgendwie im Fernsehen und die Fernbedienung war so weit weg oder so weit nicht mehr. Aber da habe ich den mal so mit einem halben Auge geguckt. Deswegen habe ich den heute zum dritten Mal gesehen und konnte aber an bestimmten Stellen rausgehen und Trost machen.
Da habe ich mich gar nicht getraut, weil ich dachte, ich muss hier so top vorbereiten.
Ich bin ich auch, aber ich konnte ihn ja quasi auswendig.
Ja, okay. Ich habe ihn gesehen, da hat ein Freund von mir hat mir empfohlen, ich soll den Film anschauen und ich soll möglichst nicht darüber im Vorfeld recherchieren. Und da gab es doch, damals gab es so, da konnte man so Filme bestellen in Rotation, die kamen dann so mit der Post, Love Films oder so hieß es. Und dann, es gibt ja nicht so viele gute Filme, finde ich, wenn man in der Woche irgendwie 4 Filme bestellt und dann nimmt man halt auch irgendwie so irgendwas und dann habe ich das halt nochmal so dazu addiert, irgendwie den Film und habe den dann geguckt zu Hause. Ich wusste wirklich nicht, ich glaube, ich wusste nur, ich habe erst beim Vorspann gesehen, dass es ein Stephen Kim. Das ist gar nicht Stephen King. Es ist Stephen Kim.
Stephen Young Kim.
Stephen King Verfilmung ist. Und war, war überrascht.
Es ist so seltsam, ne? Also sagen wir jetzt eigentlich sogar.
Aber hast du ihn jetzt nochmal geguckt, ja? Ne? Ja.
Ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, ja. Und ich habe aber, als ich ihn bei Amazon Prime ausgeliehen habe, nicht Prime eben, da war er eben nicht, bei Amazon ausgeliehen habe, habe ich schon gesehen, okay, gibt keine Untertitel. Ja. Also es gibt keine Untertitel, es gibt keine englische Version und ist nur auf SD-Leiber. Ja. Da ist schon Alarmsignal.
Nehmen wir an, dass sie auch für die Lizenz 30 Euro bezahlt.
Aber er hat 3,5 von 5 Sternen Zuschauerbewertung. Das ist ja schon relativ hoch.
Ja, aber das heißt ja übersetzt bei Rotten Tomatoes 25% eigentlich.
Ja.
Ich hoffe, dass er da nicht so viel hat. Aber ich finde das erstaunlich, dass bis zum Gewinn, also eigentlich jetzt bis, wenn wir mal den ersten Shining von Kubrick ausklammern, den Stephen King ja gehasst hat wie die Pest, waren alle Stephen King-Verfilmungen eigentlich immer so ein bisschen low. Das ging jetzt erst so mit S los, dass die ein bisschen wertiger und ein bisschen
geschickter waren. Stand by Me, die Verurteilten,
Christine,
The Green Mile.
Nee, Christine von Carpenter war, glaube ich,
hochbudgetiert. Auch Carrie fanden doch alle toll, oder?
Carrie, ja.
Brian De Palma.
Ja. Also jetzt tut mir leid, dass wir diese Theorie...
Aber so, also sagen wir mal, was zwischen...
Die Leute sind ja immer überrascht, dass Stand by Me und die Verurteilten von Stephen King ist. Nicht die Leute hier im Raum, aber
und hier, wie heißt der andere noch? Ist auch noch Green Mile, ist auch noch Stephen King. Ja. Mhm. Oder ist es die Verurteilten? Nee, ist was anderes.
Misery war ein Oscar-Film, oder?
Ja, Misery war auch gut.
Also,
aber das ist übrigens auch die Theorie, die ich hier aufgeschrieben habe, dass immer eher seine Psychofilme die besseren Verfilmungen waren. Weil das Buch zum Beispiel, ich habe es ja gelesen und ich fand es damals toll. Aber es ist natürlich viel, viel länger. Und es geht viel mehr auch um die Freundschaft zwischen den Kindern und dann später zwischen den Männern. Und da passiert einfach so viel, was so eine komplette Stimmung ist. Und der Film musste einfach alle Stellen zusammenschneiden, wo was für die Story passiert. Sonst hätten die diese Story nicht in den Film gebracht, was schon lächerlich ist. Aber deswegen kann der halt sowieso nicht funktionieren. Aber ich finde auch, sobald, was du vorhin gesagt hast, so Creature-Filme in Zeiten, wo eben die Special Effects noch so aussehen, wie sie in dem Film aussehen, kannst du halt nicht ernst nehmen. Also so. Und auch dieses Alien kann man halt, das sieht halt aus wie auf diesen lustigen Aufklebern, wenn du an Area 51 vorbeifährst.
Ja, man muss dazu sagen, die Regie hat ja Lawrence Kasdan geführt, hat schon ein paar echte Gurken verbrochen. Außer Silverado, das ist ein guter Western, weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber er hat ja immerhin er ist ja immerhin verantwortlich für das Drehbuch für Imperium schlägt zurück, ne?
Ja.
Und ich frage mich, ob der sich nicht ein bisschen geschämt hat.
Ja, er hat, ich habe Trivia, ich habe
so gelesen, den Final Cut gesehen hat irgendwie.
Ich habe gelesen, dass er in einem Interview danach gesagt hat, dass dieser Film seiner Karriere extrem geschadet hat und er sich schämt, den gemacht zu haben.
Ja,
ich finde
das. Aber wie gesagt, ich finde das Buch toll.
Aber ich muss noch mal kurz auf meine Theorie zurückkommen. Sagen wir mal, 60% der Stephen King-Verfilmungen sind Schrott. Ich würde sogar 75 sagen, aber damit ihr beide euch nicht zu sehr aufregt.
Ja, es gibt ja auch wirklich richtig, richtig viele.
Also das meiste sind ja so Direct-to-Video-Produktionen, die echt so super schäbig aussehen.
Langoliers.
Ja, also auch der erste Friedhof der Kuscheltiere ist schäbig und irgendwie, die sind alle immer so sehr low, finde ich. Und bei dem hier fand ich am Anfang, dass der schon wertig aussieht. Also ja, es sieht schon
da wurde schon Geld reingesteckt. Sieht man schon an den Schauspielern.
Naja.
Ja.
Ja, so die B-Reihe zwar, aber aus der B-Riege.
Naja, aber es sind nicht so wie, also es sind auf jeden Fall alle Schauspieler, die man irgendwie kennt.
Ja gut, aber damals kannte noch niemand. Timothy Olyphant ist einer von meinen absoluten Lieblingsschauspielern, aber den kannte damals niemand.
Ich mag den, wo ich immer den Namen vergesse.
Den von Homeland?
Jonesy, ja. Den mag ich ganz gern.
Den meinst du?
Ja, genau, den von Homeland. Ja, nee,
genau, Damon Lewis.
Ja.
Jason Lee.
Ja, Morgan Freeman. Kannte damals aber auch nicht, war damals auch nicht so bekannt.
Ja, Jason Lee finde ich ja immer ist so ein bisschen der Ryan Reynolds, der es nicht geschafft hat.
Das stimmt.
Ist so ein ähnlicher Typ wie Ryan Reynolds, auch alles so ironisch spielen und so. Und dann aber trotzdem nicht so richtig weit kommen. Ich meine, er hat ja dann hier mit dieser, wie hieß die Serie, die er gemacht hat?
Also, welche Serie?
My Name is Earl.
Ach ja, My Name is Earl. Stimmt. Ach, stimmt, das war der auch. Ja. Ja, stimmt.
Also, ich muss sagen, ich habe vor ein paar Tagen erst S Teil 2 gesehen. Hm. Und als ich dann jetzt den Dreamcatcher angemacht habe und dann kam diese Männerrunde und dann Schnitt in die Vergangenheit und hier, was uns damals passiert ist und wie wir uns mit den Bullies, genau, und dann dachte ich so, okay, I get it. Also,
das ist halt ein Thema, was er so hat. Ja, total.
Ist mir schon klar, ich habe ja auch ein paar Bücher gelesen, aber ich dachte, das war mir dann nach 3 Stunden S, das war mir eins zu viel. Dann.
Ich finde auch, dass es viel zu gleich ist. Also es ist viel zu gleich wie Stand By Me, wie S und also das ist einfach immer diese 4, 5 Jungs und dann ist der eine mit der Brille, der andere mit den roten Haaren und so, das ist immer sehr ähnlich.
Man muss ja froh sein, dass kein Mädchen dabei war, mit dem dann alle Sex hatten.
Ist im Film natürlich. Im Film ist ein Mädchen dabei. Im Buch.
Ja.
Also sie haben keinen Sex mit ihr. Und also sie gehört auch nicht richtig zur Clique, aber es spielt ja ein Mädchen mit, also so.
Ja, aber bei das...
Ist ja auch in der Rückblende, reden sie andauernd von einem Mädchen.
Das wissen ja viele nicht, die nur die Kinofilme von S kennen, dass es da so eine Kinderorgie gab im Buch, alle einmal mit Beverly schlafen dürfen.
Ja, als Part eines Freundschaftsrituals.
Ja, was man halt so macht, wenn man jung ist. Ne?
Wie heißt es? Da gibt es auch so einen Begriff, wenn zwei Männer mit der gleichen Frau schlafen. Da ist man bla 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 Brothers.
Also ich kenne das auf Deutsch, da heißt das Lochschwager.
Das kenne ich leider auch.
Was gibt's? Ja, ist egal. Okay, schade. Das ist natürlich das viel schönere Wort. Nee, aber das also diese...
Whole Brother-in-Law, oder?
Ja, genau. So heißt das.
Da haben wir es doch.
Also in dem Buch ist natürlich auch diese ganze besondere Beziehung, die die miteinander haben und auch mit diesen Duddits, ist halt einfach so krass. Also das fühlt man natürlich einfach viel mehr. Und deswegen bedeuten Dinge nachher auch anderes. Also als jetzt plötzlich so, warum kann der plötzlich so Luftwirbelwege machen? Also so im Film ist das halt alles einfach super merkwürdig.
Versteht man im Buch auch, warum das Buch Dreamcatcher heißt? Weil im Film wird es nicht so richtig
Ja, sie machen, deutlich. Also der Film heißt ja auf Englisch auch Duddits.
Ja, und
der heißt in Deutschland
Dreamcatcher. Das Buch heißt auf Deutsch Duddits. Das ist lustig, ne?
Ja. Und weil sie machen, als sie Kinder sind, mit Duddits zusammen basteln sie einen Dreamcatcher. Sie
waren auch im Film.
Genau, aber das ist halt eine Riesenstory im Buch. Und dann mit diesem Dreamcatcher zusammen machen sie dann diese, was man auch kurz im Film sieht, wo sie zusammenstehen und dann irgendwas erleben. Aber das ist im Buch halt ewig erklärt und das ist wirklich ein Ritual. Und das bedeutet halt, dieser Dreamcatcher hält die sozusagen alle zusammen. Und deswegen macht es auch dann Sinn, dass es so heißt. Und hält die ersten zusammen und hält quasi Albträume von ihnen fern, was dann halt dieses Gruselmonster sein soll.
Ich muss aber sagen, ich wusste bis zu dem Film nicht wirklich, was ein Dreamcatcher ist.
Oh, ich habe immer einen über dem Bett zu hängen.
Und hab's dann auch wieder vergessen eigentlich. Nur irgendwann kam dann mein Sohn, als der irgendwie 3 war, hat er sich unbedingt einen Dreamcatcher gewünscht, hat er sich beim Traumfänger, hat er bei einem Kumpel gesehen. Und da musste ich das erste Mal wieder an diesen Film denken. Und hatte irgendwie ein bisschen Skrupel, den aufzuhängen irgendwie.
Ja, das verstehe ich. Aber es ist dafür da, Albträume fernzuhalten.
Ja, ja.
Ich habe mir mal, als ich 15 Jahre alt war, ich zum ersten Mal in Nevada. Und hab mir da am Straßenrand an so einer Raststätte haben wir getankt und da waren so ein paar Stände und da hat so eine alte Frau so Dreamcatcher gebastelt und da habe ich mir einen geholt und seitdem habe ich immer einen.
Ich habe übrigens noch gelesen, dass der Arbeitstitel Cancer war von dem Buch. Was ja, wenn man den Film sieht, ja so ein bisschen, also spricht ja schon auf so eine Urangst an von Dingen, die halt in einem drin sind dann irgendwie. Ja. Aber dann hat irgendwie seine Frau, Tabitha heißt sie doch, hat gesagt... Ja. Nicht so eine gute Idee, Steven.
Es ist auch so lustig, wenn man diese ganze Geschichte sich wirklich mit der Idee im Hinterkopf durchliest oder anguckt, dass er sich nicht mal mehr dran erinnern kann, weil er so drauf war.
Ja, da hat er sich irgendwie bei sich selbst bedient. da hat er irgendwie bei sich selbst bedient, hat dann aber auch wirklich völlig wirr einfach nur noch alles reingeschmissen.
Aber ist es nicht geil, wenn man den Punkt als Schriftsteller erreicht hat, wo du einfach machen kannst, was du willst und es wird trotzdem so ein krasser Bestseller?
Ja,
klar, Steven.
Ich habe überlegt, ist es nicht super, wenn man so automatisiert schreiben kann, dass man selbst total zugetrönt und eigentlich wahrscheinlich keine Lust hat und in der Lebenskrise einfach mal, gut, schreibe ich halt noch eins.
Mhm. Ja, total.
Ja,
das aber das hat er, in diesem tollen Buch von ihm übers Schreiben, wo er so erzählt, was sein Schreibprozess ist, ist echt ein mega interessantes Buch, hat er ja auch, erzählt er, dass er für fast all seine Bücher und jetzt auch noch ungefähr 20, 30, die er noch nicht geschrieben hat, so Karteikästen hat, wo quasi jeder Charakter und jede große Story-Dings drin ist und dann nimmt er sich fürs nächste Buch einfach ein und schreibt den auf. Also nimmt sich die Karteikarten und schreibt einfach das Buch, also füllt die Lücken.
Mhm.
Und so schreibt er. 8 Stunden am Tag.
8 Stunden am Tag?
Mhm. Wow. Ja, so richtig.
Erklärt er da total, also er hat so einen Sitzplatz, setzt er sich hin, also erklärt seinen Tagesablauf und schreibt einfach 8 Stunden am Tag, schreibt er. Mit einer Mittagspause. So, und deswegen schreibt er auch so viel.
Ja, also ich kriege das nicht hin. Also nach vier ist echt so mein Maximum. Dann bin ich so, also außer ich sitze total im Endstadion irgendwie, dass man irgendwie jetzt schnell abgeben muss. Aber sonst bin ich eigentlich so ausgelaugt, dass ich irgendwie was anderes machen muss dann.
Mhm. Ja, ich kann auch ohne Deadline im Grunde genommen gar nicht schreiben. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Deswegen finde ich das, ich finde aber auch dieses Buch von ihm über das Schreiben extrem bemerkenswert.
Ja.
Da bin ich
und
sehr
da erzählt
neidisch.
Er das übrigens auch. Da habe ich das, glaube ich, her, dass er 3, 4 Bücher und dann erzählt er, auf welche ich überhaupt nicht mehr erinnern kann, die geschrieben zu haben.
Ich habe da nur die ersten 100 Seiten über die Kindheit gelesen. Weiter bin ich nicht gekommen irgendwie.
Ja, ab dem Unfall ist es ja dann spannend.
Kommen wir kurz mal wieder zum Film. Am Anfang sieht man diese 4 Freunde, dass jeder von ihnen so besondere Fähigkeiten hat. Der eine arbeitet als Autohändler und findet den Schlüssel einer Frau und weiß, wie sie heißt. Der andere ist irgendwie Lehrer oder so.
Dann haben wir noch einen Psychiater.
Genau, ein Psychiater, der in der dunkelsten Praxis der Welt operiert.
Der ganze Film ist so dunkel.
Ja.
Ich dachte immer, irgendwie der Fernseher ist kaputt und habe dann auf heller gemacht, aber das hat nichts gebracht irgendwie.
Ja, der Regisseur hat dann am Ende im Editing noch runtergetreten, hoffen, dass es keiner sieht.
Ja, wahrscheinlich sind ja auch die Special Effects sind vielleicht auch ein bisschen dürftig.
Findest du?
These. Hot Take.
Steil.
Und das kannst du natürlich dann ein bisschen ominöser machen, wenn du einfach an der Helligkeit
das Licht ausmachst.
Ja, das stimmt. Ich fand so gut, dass uns ja im Prinzip über den Film erzählt wird, dass sie diese Fähigkeiten ab und zu mal irgendwie so ein bisschen Gedanken lesen zu können oder wie auch immer so seherische Fähigkeiten als Kinder ja da entwickelt haben in dieser als sie da im Kreis standen, ne? Und aber mit, keine Ahnung, was sie da sind, Mitte 30, weißt du, was sie da sein sollen, immer noch nicht gelernt haben, wie sie sich so einsetzen, dass sie nicht super creepy rüberkommen.
Ja.
Also sie haben immer noch einfach full frontal, sagen sie den Leuten einfach Sachen, die sie nicht wissen können und verschrecken damit einfach reden, wo ich denke, okay Leute, so nach 20 Jahren hätte ich es dann aber rausgehabt, wie ich das benutze, ohne dass alle einfach sich super immer ausgecreept fühlen.
Sollte das creepy sein, dass Timothy Olyphant der Frau sagt, wo der Schlüssel ist und sich dann mit ihr verabredet zum Essen, weil ich fand es schon ziemlich, das fand ich so, jetzt ginge das nicht mehr so gut. Also außer der sollte so dargestellt werden.
Ja, das sollte
so
creepy sein, weil man sieht
auch. Es sollte halt schon sein, dass er es eigentlich gut meint, aber dass es natürlich total creepy rüberkommt und er das
aber
gar nicht checkt.
Ja, weil das dann in eine Verabredung münzt, das ist halt schon ziemlich schäbig, finde ich, wie er das
Aber
so.
Sie guckt ja dann auch die ganze Zeit so mega verstört.
Sie hat halt
und
total
so.
Angst vor ihm,
genau.
Weil er einfach Sachen weiß, die er nicht wissen kann.
Ja, und dann sagt sie aber, okay,
ja, er macht's aber nicht. Also sie wird ja da nie auftauchen.
Er sagt doch irgendwie so, dass sie dann weggefahren ist, irgendwie so, dass er, glaube ich, gecheckt hat, dass sie.
Aber das ist halt so, ich denke, seid ihr alle bekloppt oder was? Also vor allen Dingen gerade der Psychiater, Entschuldigung.
Das stimmt, das hätte man irgendwie anders lösen können.
Ja.
Dann treffen die sich alle in der Hütte, wo sie seit 20 Jahren hinfahren, weil sie irgendwie über Duddits sprechen wollen. Und dann führen die so, das ist so lustig, dann trinken sie so und sitzen am Abend alle zusammen am Tisch und unterhalten sich.
Ja, man will hier, glaube ich, so eine Reservoir Dogs Stimmung aufkommen lassen.
Ja, es soll auf jeden Fall so, wir sollen lernen, dass sie super vertraut sind, aber auch so Kumpels sind und sich freuen, sich zu sehen und so. Und
so einmal im Jahr kommen sie in diese Hütte.
Genau.
Ja, mit so Dialogen wie, gestern einen Blasen gekriegt. Schön für dich.
Ja, aber die ganze Zeit geht es ja nur um Penisse.
Lutsch mir die Kimmel.
Ja. Und aber auch so dieser Erfahrungsaustausch.
Knutsch mir die Kimmel. Entschuldigung, muss ich genau sein, habe ich aufgeschrieben. Knutsch mir die Kimmel.
Aber auch so ein Erfahrungsaustausch, wenn du Viagra nimmst, hast du 12 Stunden Steifen. Ach, das ist ja toll, 12 Stunden.
Und das, also, aber das Krasse bei diesem Gespräch ist, da muss man drauf achten, die brüllen sich alle die ganze Zeit an. Da spricht keiner normale Zimmerlautstärke, sondern jeder sagt das immer nur so super laut, was er sagt. Also ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie gerade eine Baustelle vom Synchronstudio war oder so. Das ist völlig übertrieben laut.
Ihr müsst Leute heute leider schreien, weil wir heute gegenüber wird eine Wand eingerissen.
Ich frage mich immer bei solchen Dialogen, was dann die Übersetzer, ich meine, also ich, wenn ich jetzt was übersetze, ich übersetze auch Bücher, dann versuche ich immer irgendwie was bei einer Beleidigung oder irgendeinem Schimpfwort oder irgendeine Anzüglichkeit, was ein Pendant im Deutschen zu finden, ja, was irgendwie geläufig ist. Und hier werden dann so Sachen gesagt wie, was eine Fikomödie oder was ein Fikorama, ja, oder eben auch Knutsch mir die Kimmel, wo ich dann als, wenn ich das sehe, dann denke ich immer, aha, wahrscheinlich kenne nur ich das nicht und man sagt es im Deutschen so. Mittlerweile, glaube ich, ist mir aber klar, dass die Leute sich irgendwas ausdenken.
Die Leute sind einfach faul, weil ich weiß, dass sie im Englischen Fuckorama sagen. Also sie, er hat,
okay,
ist
okay, einfach.
Also wir versuchen halt, ich meine.
Ja, aber was, knutsch mir die Kimme, das sagt man nicht ernsthaft im Deutschen, oder?
Na, knutsch mir die Kimme, finde ich auch komisch.
Oft,
ja,
habe ich auch den Verdacht,
das
dass
kiss my ass, ne?
Zu ja. Übersetzer einfach auch irgendwie
faul sind.
Naja, aber auch 70 sind manchmal oder so.
Ja,
und die so ganz an der Jugendsprache dran irgendwie.
Die dann wirklich mit Google Translator, kiss my ass, nee, Arsch kann ich nicht sagen. Kimme ist gut.
Wenn die zusätzliche Herausforderung.
Aber Fikorama sagt.
Nee, er hat ja Fikorama gesagt, auch im Deutschen, oder? Nee Fikorama.
Fikorama.
Die zusätzliche Herausforderung.
Dachte wahrscheinlich, dass das irgendein Dip ist oder so.
Aber die zusätzliche Herausforderung ist ja immer, dass es ja auch noch ein bisschen Lip-Sync sein muss. Bei Fikorama, das zu übersetzen, Fikorama zu übersetzen, so dass es noch einigermaßen Lip-Sync ist und die gleiche Bedeutung hat, da sagt man, glaube ich, einfach schnell Fikorama, wenn man abgeben muss.
Gekörnte Scheiße aber auch. Also, das würde mich interessieren, was das im Englischen
ist. Das ist wirklich Durchfall, der Film.
Ja, das stimmt.
Also mein liebster Dings ist, ach du dicke Fotze. Aber das sage ich wirklich auch immer, das ist ja das Alltagsvokabular.
Total.
Auch,
gestern auch wieder bei Lidl, als ich kein Wechselgeld.
Ja, bei mir ist, wenn mein Sohn von der Schule kommt, ja, irgendwie heute nur eine 3 geschrieben. Ach du dicke Fotze.
Ja. Und das ist aber erstmal richtig.
Was auf jeden Fall das Bemerkenswerte ist an dieser Szene, wo sie alle am Tisch sitzen und sich anbrüllen, erstmal mit so coolen Anekdoten und so, ist das, was der Film wahnsinnig, also es gibt zwei Key Features, auf die dieser Film sehr oft zurückgreift. Das eine ist Deus Ex Machina, also dass irgendwas passiert, einfach nur, damit die Handlung irgendwie weitergeht und so. Das gibt es so tausendmal, dass irgendwas aus dem Gebüsch kommt oder plötzlich irgendwie im einfällt, oh, ich habe ja noch ein Gewehr oder so, um die Handlung voranzutreiben. Und das andere, was in diesem Film passiert, sind bizarre, nicht weiter erklärbare Begebenheiten, die irgendwie interpretiert werden müssen. Und da ist, oder beziehungsweise diese Leute versuchen im Gespräch etwas zu erklären, was wir wissen müssen und das und so getan werden soll, als würde das jetzt so beiläufig im Gespräch erklärt. Das macht er super oft in diesem Film.
Ja, ja.
Und der erste große Moment ist an diesem Tischgespräch, wo er dann sagt, ja, das packe ich jetzt alles in mein Erinnerungslager. Und dann sagt der andere, was ist denn ein Erinnerungslager?
Und dann sagt, kannst du dich daran nicht mehr erinnern?
Weißt du nicht mehr, was das Erinnerungslager ist? Und dann wird das Erinnerungslager erklärt. Das ist nämlich das Gehirn.
Ja.
Es ist ja mehr, es ist ja im Prinzip eine, ja, Vorstellung, eine innere Bibliothek quasi.
Ja. Also es ist so eine Art Projektion.
Es ist so ein bisschen dieser Pixar-Film vorweggenommen.
Vieles ist da dem Pixar-Film vorweggenommen. Also einigen auch ab, waren viel Ab-Momente auch drin.
Es gibt es, glaube ich, auch in einem Hannibal Lecter-Film, ich weiß nicht in welchem, oder das ist nur im Buch, es kann auch sein, wo er in den Palast seines Gedächtnisses irgendwie geht, wo er quasi so, wenn er sich zurückzieht oder meditiert, quasi sein eigenes Haus durchschreitet irgendwie. Mm. Da erkenne ich das. Fand ich immer eine sehr reizvolle Vorstellung.
Sherlock macht das auch in dieser neueren Version von Sherlock.
Ja.
Also die Benedict Cumberbatch-Version, da hat er auch quasi sein Mind Palace oder so nennt er das immer. Und wenn er Sachen sucht, dann geht er da quasi rein und schiebt Sachen weg und so.
Ja, ich versuche das auch mal, aber bei mir ist es echt immer nur so eine Einzimmerwohnung irgendwie.
Hallo? Ein Ordner.
Wenn es im ersten Fach nicht ist, dann ist es nicht mehr da.
Ach, guck jetzt einen Film. Ja, also das Ding ist halt, dieses Erinnerungslager, was uns so extrem charmant erklärt wird, das funktioniert halt im Film, im Buch total toll. Also weil, und das ist eben, glaube ich, das Problem, was Stephen King-Verfilmungen oft haben, dass Sachen, die so eben sehr Magical Realism und Horror und so gerade so Creature-Zeug sind, wenn man die so ein bisschen erklärt, aber dem Kopf ganz viel zum selber einfallen denken lässt, dann ist es halt nicht so cheesy, weil ich selber was draus mache. Weil er ganz viele Sachen ja auch nur andeutet und nicht ganz zu Ende erklärt. Wenn man es aber jemand sich wirklich ausmalen muss und einfach auf eine Leinwand bringen muss, wirkt es halt oft einfach total dämlich. Weil er es uns, also schon allein das Alien, das würde Stephen King ja auch nie so fertig detailliert zu Ende beschreiben. Also er beschreibt dann schon, aber ich hätte das nicht so vor Augen gehabt, sondern ich mache dann irgendwas, wovor ich Angst habe. Also was mir Angst macht, stelle ich mir dann vor. Und deswegen funktionieren halt die Bücher aber auf die Filme nicht. Es sei denn, dass man sich halt als Filmmacher entscheidet, für ein paar Sachen einen komplett anderen Weg zu gehen und dann eben Sachen zu verändern, wie es ja auch oft gemacht wurde, wie irgendwie The Mist zum Beispiel ist auch, glaube ich, eine relativ gute Verfilmung oder sagen zumindest die Leute, ich habe es mir nicht getraut zu sehen.
Ja, doch, The Mist ist gut, also Frank Darabont hat den auch verfilmt. Der
und da haben sie auch Sachen verändert, die quasi…
Das Ende zum Beispiel,
das
ja.
Ende zum Beispiel, ja. Und das findet ja Stephen King zum Beispiel, er ärgert sich bis heute, dass ihm das nicht eingefallen ist. Er hätte das wahnsinnig gern als Ende gehabt.
Genau, das ist ja auch fantastisch.
Aber solche Sachen eben, dass man sich die Freiheit nimmt und sagt… Okay, das haben wir jetzt mal versucht. Das sieht völlig lächerlich aus. Deswegen denken wir uns da jetzt was anderes aus. So, und ich finde übrigens die Erinnerungslager, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde diese Alien-Sachen später viel schlimmer.
Also was ich an diesem Erinnerungslager so schlimm finde, ist, es ist halt so ein altes Archiv mit so staubigen Akten und er erklärt dann immer so, ja, und wenn ich eine neue Erinnerung brauche, dann muss ich eine alte wegschmeißen, dann werfe ich die ins Feuer. Dann sieht man, wie er so die Akten ins Feuer wirft mit so nicht mehr wichtigen Erinnerungen.
Als ich mir einen neuen Laptop gekauft habe.
Da ist dann so, hat er dann so einen Akten Rocksongs und so Rocksong-Lyrics und so wirft er dann ins Feuer, weil er irgendwie sich was Neues merken muss. Und um das vorwegzunehmen, wir werden in diesem Film immer öfters mal ins Erinnerungslager gehen. Und zwar, weil er dann, er ist ja nachher besessen von dem Hauptalien, von Mr. Grey oder wie er heißt. Ja. Und wir sehen dann im Erinnerungslager, wie er sich immer selber zugucken muss, was Mr. Grey mit seinem Körper sozusagen anstellt.
Guckt aus dem Fenster.
Genau,
und vor allen Dingen hat er einen Ort, wo er Sachen versteckt, an die Mr. Grey dann nicht rankommt.
Und er guckt dann immer aus dem Fenster seines Erinnerungslagers und sieht, was in der Welt Schlimmes passiert mit seinem, was Mr. Grey Schlimmes mit seinem Körper macht. Aber das ist dann auch immer so Bluescreen.
Nils, die Augen sind das Fenster zur Seele, wird hier sehr wortwörtlich.
Die Augen sind das Fenster zum Erinnerungslager. Und es ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm inszeniert und vor allem, also ich glaube bestimmt, dass das im Buch seine Berechtigung hat, aber vor allem ist es ja für das Buch auch ein guter Trick, um so ein bisschen inneren Monolog darzustellen und diesen innere Zerrissenheit, den inneren Kampf zu versuchen, diesen Mr. Grey aus sich rauszuprügeln, aber im Film funktioniert das halt gar nicht, da ist das ein völlig sinnloses Gadget, das nirgendwo der Handlung hilft. Also es ist völlig.
Vor allen Dingen haben sie es auch umgesetzt als quasi so eine Schizophrene, immer mit den zwei Kameras, mit dem gleichen Schauspieler, obwohl es ja im Buch quasi aus dem Kopf rauskommt. Mm. Aber das ist halt immer.
Das fand ich auch ein bisschen. Die Smeargeil-Gollum-Szene ist natürlich.
Aber wenn man nicht weiß, so wie ich damals, als ich da in meiner Ibuprofen-Gin-Tonic-Phase diesen Film gesehen habe, irgendwie.
Also du hast dich in die klassische Stephen King-Stimmung
gebracht. Ja, genau. Und du weißt nicht, worum es geht, dann bist du erstmal schon, also dann hast du ja diese hellseherischen Fähigkeiten, dann denkst du ja, okay, gut, ist ein bisschen Shining-mäßig, aber mal schauen, wohin es geht. Dann dieser Unfall, der ist ja ein bisschen schockierend auch, dann treffen die sich, dann kommt es mit dem Erinnerungslager und dann. Also dann ist es zumindest ein bisschen, also ich fand es jetzt auch nicht besonders super aufsehenerregend, aber es hat mich zumindest neugierig gemacht oder verstört, was ist jetzt eigentlich hier los? Insofern hat es schon noch was beigetragen zu dem Film, wo ich mich gefragt habe, was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Also das fand ich noch okay eigentlich.
Ja.
Also Captain Obvious kommt später nochmal ziemlich noch mehr zum Tragen irgendwie.
Aber ich finde, also dann ist ja, dann passieren irgendwie zwei Sachen und dann ist ja diese Szene, wo Jason Lee mit seinem Kumpel allein in der Hütte ist und dann da, achso, wo sie den Typen da, der
Rick heißt ja da.
Der sich verlaufen hat?
Ja.
Weiß ich nicht. Wo ich rausgegangen bin.
Sie nehmen irgendwie den Typen, der hat sich verlaufen und sie nehmen irgendwie die Hütte auf und sagen, komm, wir helfen dir und so. Und dann merken sie, irgendwie geht's nicht so gut und oh, der muss auch die ganze Zeit röpsen und es stinkt wohl
ganz
megamäßig.
Schlimme Blähung auch, ja.
Ja, schlimme Blähung, entschuldigt sich andauernd. Ich habe Beeren gegessen, sagt er immer. Und die sagen, ja, okay. Und dann legen sie ihn ins Bett, damit er sich erholen
übrigens
kann.
Übrigens so er hat einfach bei so hüfthohem Schnee einfach ein paar Beeren gegessen.
Er hat auch eine riesige offene, blutende Wunde im Gesicht und er sagt, ah, ich habe eine Erdnussallergie.
Ja, weil er hat neben dem Bärenbaum noch einen Erdnussbaum gefunden, den er sich noch ein bisschen reingeschnappert hat.
Man weiß ja, wenn Leute in Filmen sagen, husten oder sagen, sie haben eine Allergie, dann das war's.
Na.
Wenn Frauen im Film kotzen, sind sie schwanger. Ja. Gibt immer so Es sei denn, es ist ein, egal.
Na, da ist es auf jeden Fall relativ klar, dass da irgendwas rumort. Eine sagt auch, er hatte gerade eben eine ganz breite Brust und seitdem er im Bett liegt, hat er einen ganz gewölbten Bauch. Also da ist irgendwas so alienmäßig. Man sieht einfach auch, dass das irgend so was Wurmiges ist, was da in ihm rumort. Und
ja, stimmt, denkt man auch sofort an Alien. Ja, genau, total. Und das Alien in dem Film heißt ja auch Ripley.
Und sieht auch so aus wie der Face, nicht der Facehugger, sondern das Alien, das Baby-Alien.
Genau, also das ist ja quasi, ich sag mal, vorsichtig ein Tribute.
Ja.
ein Ripley-Off.
Und eigentlich heißt der, Morgan Freeman heißt im Buch Kurtz. Also wir haben hier verschiedene Tributes am Laufen. Stimmt. Aber das war den Filmemachern ein bisschen zu viel. Und deswegen haben sie ihn Curtis genannt.
Okay, also Stephen King hat damals besoffen und voll Schmerzmittel an seine eigenen Bücher gedacht und Alien geguckt und dann dieses Buch geschrieben.
Naja, und wie heißt der, die Kurtz-Novel?
Heart
of Darkness gelesen. Oder Apocalypse Now geguckt, eins von beiden.
Irgendwie sowas da passiert. Auf jeden Fall ist
und,
dann.
Und Blähungen hat er auch.
Ja.
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich das Realistische übrigens von all dem, was wir hier beschreiben.
Und dann finden sie Rick auf dem Klo und das ganze Klo ist voll Blut und sagen irgendwie so, oh, was ist mit ihm passiert? Er lebt noch? Nein, er lebt nicht. Fassen ihn an, er fällt vom Klo.
Und dann sagt der eine noch, der ist doch tot. Und dann sagt er hat doch gerade eine Wurst gelegt, das habe ich doch gehört.
Ja.
Oh Gott. Gut, dass ich in der Küche war.
Und dann fassen sie ihn an, er fällt runter auf dem Klo und sie merken, dass da irgendwas ist, irgendein Wesen. Und Jason Lee, geistesgegenwärtig, klappt sofort die Schüssel runter, die Klobrille runter und setzt sich drauf und wird dann immer so von unten so angestoßen, weil da anscheinend irgendein wildes Tier im Klo ist, das da raus will.
Ja. Wir in so Berliner Altbauwohnungen kennen das.
Das berühmte Prenzlauer Berg-Krokodil, ne?
Ja.
Und dann wird's super weird, weil er zieht dann ab, aber man merkt, es ist noch da. Und dann sagt er seinem Kumpel, geh in den Schuppen, da ist irgendwie Gaffertape oder so. Er soll da Klebeband holen. Und er will auf dem Klo sitzen bleiben, um das Tier in der Toilette zu halten.
Aber er ist leider zwanghafter Zahnstocherbenutzer, ne? Sorry.
Er hat
diesen
kleines,
Zahnstocher aufheben.
Er hat ein kleines Fläschchen mit Zahnstochern dabei, das ihm leider aus der Hand fällt. Ja. Und nur zwei sind nicht in der Blutkotze von dem Typen vor ihm gelandet.
Ja.
Und die sauberen will er jetzt haben und dadurch geht alles schief. Wow, und das ist aber wirklich Deus Ex Machina par excellence, dass er gerade plötzlich hammer Zahnstochersüchtig ist.
Ich halte es nicht aus ohne den Zahnstocher. Ich setze unser aller Leben jetzt aufs Spiel, aber das war es mir wert.
Ja.
Genau, das Ding Vieh entkommt.
Ja, und dann kommt der Moment, wo ich dachte, das muss doch ein Straight-to-DVD-Film gewesen sein, als das Alien dann kommt irgendwie. Also stellt sich dann ja heraus, dass das quasi nur so eine
aus welchem Jahr ist der eigentlich, der Film?
Ja, 2000.
Also weil das war wirklich auch so, also auch am Ende ist das so
scheiße. Ja, dann kommt so ein Alien, was quasi so aussieht wie so ein Aufblas-Alien, was man so zum Baden kaufen kann, weißt du, so im Sommer.
Genau. Also wenn Kindern ein Alien malen, also so, ne, wie man das so witzig sieht.
Stellt
sich
zwar
wie
dann
Paul von...
Ja, genau, aus dem Film. Da stellt sich zwar später raus, dass Morgan Freeman sagt, das ist nur ihr, das, dann kommen sie wieder mit ihrer glatt wie ein Baby-Arsch, aber eigentlich sind sie so Typen, die man nicht seiner Schwester vorstellt. Also eigentlich, es soll schon auch so eine schmeichelnde Form sein, aber man hätte es ja trotzdem mit einem besseren Spezialeffekt machen können.
2003. Stimmt, dass sie diese Form ja nur annehmen, um also nur annehmen, dass sie so gar nicht aussehen.
Achso, ach, wir reden jetzt über das große Alien, das dann kommt.
Genau.
Ah, ja, okay.
Na, das, was am Anfang kommt, mit den, was so Alien
ist. Ich war gerade noch bei dem pimmeligen Zahnwurm, so wie ich mir das aufgeschrieben habe.
Pimmeliger Zahnwurm. Ja. Ich glaube, dass das auch, diese Symbolik dieses ganzen Films auch so eine Menge irgendwie so homosexuelle, also so, was da alles passiert, da ist bestimmt, glaube ich, bei Stephen King die eine oder andere Sache, mit der
es
er da verarbeitet
sehr fallisch zur Sache.
Ja, es geht sehr fallisch zur Sache. Und die vier Jungs, also wenn man sich einmal im Jahr trifft, ne, wenn ihr so enge Freunde habt, die ihr einmal im Jahr seht, meint ihr, ihr würdet die ersten drei schon komplett über Penisse reden? Also ich frage euch das, weil ich da nicht in diesen Runden eingeladen werde, aber ja, würde man da nicht vielleicht auch so ein bisschen, und wie lief es bei dir so letztes Jahr?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich zum Beispiel echt mit meinen Freunden nie über sowas rede. Wir reden echt eigentlich nie über Sex und irgendwie, wenn ich das dann irgendwie so, dann manchmal fragt mich dann meine Freundin so, und na, was hat er erzählt? Hat er mit der geschlafen oder hat sie mir eingeblasen? Und ich so, was frag ich doch nicht? Das wird er mir auch nie erzählen. Und sie so, was ist total langweilig, worüber redet ihr denn dann die ganze Zeit?
Wie ist es bei dir?
Aber ich kenne es nicht so.
Ich überlege gerade, kommt glaube ich auf die Freunde an, aber es gibt so, was hier.
Ich habe dann sofort immer so ein Vibe, dass keiner von denen jemals Sex hat. Wenn man so die ganze Zeit so drüber spricht wie die. Weißt
ja,
du
was
so?
Die ja machen, ist
klar,
ja
klar, da habe ich richtig einen reingeknüppelt.
Also was die hier machen, das habe ich auch nicht, aber das kenne ich. Das ist so dieses Dude-Broige Sportstudenten, hoho, ey geil, und sich so in die Eier hauen und so. was man so aus der normalerweise aus der Schule kennt, und manche kommen dann nie drüber hinweg, die behalten das immer so bei und so. Mhm. Und wie so, bist du schwul oder was? Also diese Homo-Angst, diese Homophobie ist das ja quasi. Wo man merkt, dass da so ganz tief vergraben eigentlich eine hohe Affinität besteht, die sie aber nicht ausleben können, weil ihr Vater sie sonst totprügeln würde oder was auch
so
immer.
So eine Faszination auch mit Penissen einfach.
Naja, das gibt es schon. Das gibt's, ich sehe das viel bei anderen Typen. Bei mir ist das aber gar nicht. Also ich habe keinen Kumpel, bei dem das so ist.
Man hat es ja auch oft, finde ich, in so amerikanischen Filmen. Also diese Art komische Männergespräche.
Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen kulturspezifisch. Ja.
Es gibt auch viel bei Deutschen. Also ich kenne das von vielen deutschen Jungs, die das.
Ja, kennst du es wirklich?
Ja, ja.
Weil ich habe das Gefühl, es wird einem auch oft suggeriert, dass es so ist unter Jungs, und vielleicht ist es gar nicht so, aber naja, vielleicht
nee,
ist
nee,
es.
Ich war da schon dabei, aber habe mich dann aus dem Gespräch zurückgezogen, weil das nicht mein Thema war.
Nee, aber das ist ja im Prinzip, da haben sie sich ja drauf gefreut, nach einem Jahr zurückhalten, endlich wieder sich gegenseitig Viagra-Tipps geben zu können.
Genau. Dass sowas passiert. Na, wie wäre es dann da dieser Alien, der dann auch explodiert?
Der irgendwie sich so in Staub, in so roten
Nein, das
Staub
ist dieser, auflöst. Das ist dieser rote Staub eigentlich. Das ist ja nur eine Erscheinungsform. Diese Aufblas-Alien ist ja nur eine Erscheinungsform. Ja. Und in Wirklichkeit bestehen die auch aus rotem Staub. Die sind ja so formbare Materie. Und dieser rote Staub, der setzt sich dann halt in dem Jonesy fest. Und so wird der zum
Gollum.
Deswegen frage ich mich auch, warum die nicht viel einfacher Leute besetzen können. Oder ist dieser rote Staub nur das Hauptalien? Weil dann verstehe ich diese ganze
Wurmsache. Das Raumschiff zerfällt nicht. Auch zu rotem Staub später.
Stimmt. Aber weißt du, was ich meine?
Ist aber man könnte da auch in einer netteren Figur auftreten als dieses Aufblas-Alien. Ich weiß
aber
es
wenn
auch
die,
nicht.
Aber wenn die da auf die, später.
Zum Beispiel als heiße Frau, weißt du, wir sind ja eh alle schon so ein bisschen angemacht. Oder als Zahnstocher.
Wenn die da später auf dieser Lichtung.
Als menschlicher Zahnstocher.
Die fliegen dann nachher mit den Hubschraubern über diese Lichtung und knallen die ganzen Aliens ab. Was auch so völlig random ist, aber da zerfallen die auch immer alle zu diesem roten Staub. Also ist vielleicht auch nicht immer so eine freiwillige Form, ich habe es irgendwie nicht kapiert, weil das auch wirklich in so einem Knall zu diesem roten Staub wurde.
Wahrscheinlich machen wir uns da jetzt schon mehr Gedanken über, als Stephen King sich jemals Gedanken darüber gemacht hat. Aber vielleicht kann es uns auch ich habe das Buch sehr lange nicht gelesen, ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer uns das vielleicht auch jetzt gerade sich
freuen.
Ja. Dass wir da so gut Ahnung haben, wie immer.
Auf jeden Fall ist das dann die Stelle, bei der wir die nächsten Charaktere vorgestellt bekommen. Wir kommen nämlich in ein großes Militärlager. Also wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, da gibt es irgendeine Quarantänesituation, weil auch da so Hubschrauber waren. An einem haben wir auch Morgan Freeman gesehen, die so über Jason Lee und seinem Kumpel irgendwie, die gesagt haben, nee, wir können euch nicht helfen, da kommen gleich welche und so. Und dadurch wissen wir, aha, da ist noch irgendjemand, weiß da noch Bescheid. Und jetzt sind wir in diesem großen militärartigen Camp, wo so Leute eingepfercht werden, die alle so offene Wunden irgendwie im Gesicht oder sonst so haben. Oder was
Erdnussallergie halt.
Ja. Genau,
Wir haben alle diese Beeren gegessen.
Und da sind wir jetzt erstmal bei Morgan Freeman in seinem Chefbüro.
Extrem mehrdimensionale Charaktere, denen wir da begegnen.
Ja. Und da kommt Tom Sizemore rein, beziehungsweise Michael Madsen, beziehungsweise wir wissen es nicht, denn man hat noch nie beide in einem Raum gesehen. Und es hat da, glaube ich, seinen ersten Tag oder so, oder fängt da irgendwie neu an. Also sorgt auf jeden Fall, ähnlich wie bei dem Gespräch gerade eben über das Erinnerungslager, dafür, dass Morgan Freeman ihm nochmal alles erklären muss.
Wir erfahren zum Beispiel auch, dass es diese Alien seit 25 Jahren bekanntermaßen auf der Erde gibt. Und das einfach eine Sache ist.
Ja.
Und dass aber manche Menschen die irgendwie gut finden oder so. Und er jetzt das böse Arschloch ist, der die ausrotten will.
Jetzt bin ich plötzlich der Böse.
Ja. Ja. Und ich meine, er ist ja abgesehen davon, dass er die Alien ausrotten will, wahnsinnig nett und empathisch. Also deswegen finde ich auch, dass er da ganz falsch beurteilt wird.
Sag ich mal, sind euch nicht die Augenbrauen aufgefallen? Ist das für,
doch.
Das ist massive. Das ist, irgendwie, wer hat denn noch so Augenbrauen?
Theo Weigel.
Theo Weigel, nee, es gibt noch einen, der, wie heißt denn, einer unserer großen Altersschriftsteller, der noch nicht tot ist. Nicht Günter Grass, sondern, sag doch mal schnell.
Martin Walser.
Ja, Walser hat auch so Augenbrauen.
Stimmt.
Genau, die könnten sich, die können sich ein Augenbrauen-Duell liefern. Mit ungewissem Ausgang.
Ja. Die führen auch ein Eigenleben. Die hatten auch eigene Assistenten.
Ja, die haben auch eine Gage
Set.
Bekommen.
Ja. Morgan Freeman ist auch immer alt, oder? Ich habe den noch nie. Kennt man den auch aus einer. Der war, ist wahrscheinlich erst bekannt geworden, als er alt war.
Ja, wow. So ein bisschen wie Samuel L. Jackson. Er war auch schon relativ alt, als er seinen Durchbruch hatte. Ich fand nur so schön, als die beiden dann so ein bisschen quatschen und so ein bisschen abrauen, dass er ihm dann so ein paar Sachen, obwohl sie alleine im Raum sind, auch ins Ohr flüstert, wo man denkt, okay Leute, was passiert hier jetzt als nächstes? Also das war nicht einfach so eine super merkwürdige Idee und das flüsterst du ihm dann aber ins Ohr.
Ja, vor allem, wo er, das ist komisch, man könnte das ja eigentlich plausibel finden, weil es ja wirklich er lästert ja ziemlich so über die über Regierung und so, aber er schreit ja vorher wirklich rum, er leuchtet der Schwanzlutscher und was weiß ich irgendwie und dann,
ihm ist ja auch egal, was andere Leute über ihn.
Ja, genau.
So, ne? Aber das hätte er ihm schon ganz gerne geflüstert. Die eine Sache.
Er schenkt Michael Madsen auch die Pistole von John Wayne.
Ja.
Das ist ein Leuchtfeuer.
Er nennt ihn immer
weiter.
Bursche.
Ja.
Wahrscheinlich nennt er ihn irgendwie im Englischen Sport oder sowas.
Und dann, das fand ich auch sehr bemerkenswert, wir sind ja jetzt in einem, wir haben ja jetzt quasi extra ein Setup, also Michael Madsen kommt neu dazu, damit Morgan Freeman ihm alles erklären kann. Aber da wir noch nicht, da es in der Situation schwer ist zu erklären, was diese Spezialeinheit, der Morgan Freeman vorsteht, ausmacht, muss nochmal ein junger Soldat reinkommen, der gestern erst angefangen hat. Und der muss aufsagen, wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Und dann muss er sagen, ja, ich bin bei der Blue Unit. Und was bedeutet das? Die Blue Unit ist außerhalb der Regierung. Und, so, und muss dann alles nochmal, damit wir auch das
was ist der
bekommen.
Rest des Militärs? Alles Weichlappen.
Weichlappen.
Das fand ich gut. In der Erklärsituation nochmal eine Erklärsituation schaffen.
Genau.
Das hat mir gut gefallen.
Und dafür aber die Finger weggeschossen bekommen.
Ja, weil er gelogen hat. Ja. Er war nicht ehrlich. Da kann man schon mal ein paar Finger verlieren.
Ja, sehr. Also der Morgan Freeman-Charakter ist sehr, sehr eindimensional, kann man sagen. Ne? Also da ist das lässt. Also ich finde, am Anfang, du kommst in dieses Lager. Ich fand es noch gar nicht so. Ich fand es gar nicht so uninteressant, weil ich dachte, der Film macht jetzt auf.
Ja.
Und dann denke ich, so, aha, da sind ja Leute, die haben ja auch vielleicht. Was machen die jetzt mit denen? Und vielleicht ist es ja auch eine Situation, wo man sich jetzt ein bisschen Hoffnung verspricht für unsere Protagonisten, dass denen geholfen wird und so. Und ich finde, man hätte diesen Morgan Freeman ungefähr noch, man hätte ihn ja wenigstens 10 Minuten nur so ein bisschen ambivalent sein lassen können.
Ja.
Aber der poltert ja sofort mit seinen Superreaktionären. Alle Scheiße müssen wir alle hier umlegen.
Ich bin wieder der, der die harten Entscheidungen treffen muss.
Und ja, und das ist problematisch, weil in dem Moment weißt du, wie der Film verläuft.
Ja.
Du hast eigentlich im Prinzip damit 60% des restlichen Films abgedeckt.
Ja.
Mit der Storyline.
Ich meine, seine Frisur hat schon ein paar harte Entscheidungen an dem Tag alleine getroffen.
Ja.
Und es stimmt übrigens, was du sagst, weil bis dahin dachten wir ja nur, egal was diesen 4 Jungs passiert, es ist halt total begrenzt auf den Bereich, wo sie sind und sie sind da ganz alleine. Aber dann sind ja, ich weiß nicht besonders weit entfernt, erfahren wir dann plötzlich eine riesige Gruppe von Menschen, die sich mit dem gleichen Problem auch beschäftigt. So. Das ist ja für uns auch total
neu. Und das
neu.
Ding an dem Film ist, was ihn ja anfangs interessant sein lässt, ist, dass du nicht genau weißt, was als nächstes passiert oder worum es überhaupt geht. Und du gehst so bist in so einem Mikrokosmos. Eigentlich sind es nur die 4 Jungs und es ist dieser infizierte Typ und gut, es ist dann mal ein Alien da und so. Und eigentlich kannst du das ja, damit du als Zuschauer auch bei der Stange bleibst, kannst du es ja weiter spinnen, das Geheimnis. Du kannst ja gucken, jetzt wird hier was offenbart und hier. Und dann ist es ja eigentlich interessant zu wissen, es gibt so ein Auffanglager und so. Aber in dem Moment, wo die Kamera aufzieht und dieses Lager kommt, wird alles erklärt. Auf einen Schlag. Da ist nichts mehr mysteriös. Okay, da wird dann so abgehakt, also hier ist eine Alien-Invasion, die sind alle infiziert, die knallen wir alle ab, wir sind super Hardliner, wir sind die Blue-Boy-Unit und so und die Aliens, die treten immer in Maskerade auf und da gibt's ja diesen Mr. Grey und bla 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 und da ist alles, also von der Militärseite ist alles erklärt und also, was ja Horrorfilme auch so interessant macht und wie man es auch eigentlich oft macht und heutzutage macht, ist, dass man quasi die Hintergrundgeschichte komplett im Dunkeln lässt und immer nur so ein Stück enthüllt bis zum Schluss oder vielleicht gar nicht.
Ja.
Und am Ende grübelst du immer noch über die Mythologie oder tauschst dich im Internet aus, was war denn das jetzt eigentlich? Gut, ich habe das Buch nicht gelesen, aber in dem Moment wird so knallhart alles offengelegt, dass also ab dem Moment, wo der quasi da also alles erklärt, seinem Kumpel, sein Michael Madsen-Verschnitt irgendwie, ab da ist der Film im Prinzip eigentlich fast aus. Ab da ist er nicht mehr wirklich interessant, ja. Weil dann wird es halt echt so, dann geht es halt um, ja, dann geht es um Action-Szenen, um so eine Alien-Hetzjagd, so ein bisschen. Und das ist halt das, was der Film nicht besonders gut kann eigentlich. Was er eigentlich konnte, war noch so ein bisschen, dass er geguckt hat, wo führt es hin? Sind es wirklich Aliens? Also was haben die damit zu tun? Wie hängt das alles mit Duddits zusammen und so? Aber
was ich vor allen Dingen auch, also vielleicht war das eine der Stellen, wo ich draußen war, Toast machen, aber ich habe gar nicht verstanden, die Aliens sind seit 25 Jahren schon da?
Ja, immer mal wieder. Er sagt aber, das war jetzt eine Bruchlandung. Oft kommen sie ja so, er hat ja gesagt, sie kommen, in der Regel kommen sie nicht im Winter, weil es ihnen wahrscheinlich zu kalt oder so, und auch in diesem Gelände wurden sie noch nie gesehen. Deshalb muss es jetzt um eine Bruchlandung gehen irgendwie. Also es war ein Versehen, okay, dass sie jetzt hier sind. Vorher sind sie schon mit Absicht oder mit halt invasorischen Intentionen gekommen.
Weil diese Idee, dass sie sozusagen einen so einen Wurm haben, der dann ganz viele Eier legt und die dann quasi, das, warum haben sie das innerhalb von 25 Jahren noch nicht gemacht, die Aliens? Also weil erscheint mir wie ein relativ gut funktionierender Plan, die Welt zu übernehmen.
Ich glaube, es gab es auch schon wahrscheinlich.
Okay. Sie waren noch nicht so nah an der Bostoner Wasserversorgung.
Ich verstehe.
An diesem einen Kanaldeckel, durch den das ganze Wasser von Boston fließt.
Der wirklich wahnsinnig schwer anzuheben war. Ja.
Aber ist nicht Duddits, ist der nicht auch ein Alien?
Ja.
Ja, also deswegen sind
wir das ist der einzig verbleibende Plot-Twist, ist eigentlich noch, dass Duddits ein Alien ist.
Genau. Und kleiner Spoiler-Alarm, im Buch ist er keins.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Im Buch hat der so Fähigkeiten, die er auch mit den Jungs erteilt und so. Aber er ist kein Alien. Und er ist am Ende tot, weil er quasi an seine letzten Kräfte gegen das Alien einsetzt und das auch umbringt. Und er stirbt dann aber an Erschöpfung, auch wegen seiner Leukämie, die er auch im Film hat. Aber er stirbt quasi einfach an Erschöpfung. Alright. Also er ist dann einfach tot und er ist kein Alien.
Das ist ein Plot-Twist. Auf jeden Fall hört diese Szene in der
Sie ersticken Mr. Grey mit einem Kissen im Buch.
Klar, weil das da gerade an der Wasserversorgung rumlag.
Ist auch eine andere Szene, ja. aber das ist quasi das, und da war ich, also im Buch ist es sehr emotional, weil er einfach ein Junge ist so, und dass er dann im Film einfach ein extrem gut gerendertes Alien ist.
Jar Jar lässt grüßen. Jar Jar nicht mögen die Magus.
Ist ein bisschen schade.
Was übrigens in dieser Szene da beim Militär, wo wir die große Erklärszene haben, wo ja dann auch so klar wird, okay, das sind also quasi Söldner, die machen einfach, die töten einfach nur, die denken nicht darüber nach, es gibt da keinen moralischen Kompass, sodass wir auch nicht mehr für die routen irgendwie, wie wir es sonst vielleicht manchmal fürs Militär tun oder so.
Also sie können einem ja noch die Chance lassen, so ein bisschen dafür zu routen, so einen kleinen Ticken irgendwie, ja. So, wer weiß, ob das nicht wirklich sinnvoll ist, was die Leute da machen, aber keine Chance.
Ich glaube, sie versuchen,
weil sie vielleicht auch so, weil sie optionenlos sind, ja.
Aber diese Szene endet damit, dass Tom Sizemore lächelt. Und da merkt man, warum der das nie in seiner Karriere zuvor machen musste.
Lächeln?
Ja, es ist wirklich, es fällt ihm so schwer. Und er ist wirklich, ist das richtig mit dem Mund so nach oben?
Ist das
Lächeln? So guckt er dann in der Szene. Das ist wirklich sehr, sehr gruselig.
In seinen Scheidungspapieren steht immer unüberbrückbare Differenzen. Ja. Aber alle Ex-Frauen wissen.
Es war das Lächeln. Und dann sind wir bei einem der vier Jungs wieder, der sich aus Frust so betrunken hat und so besoffen hat mit Bier, dass er sich mit einer Leiche unterhält.
Draußen im Schnee.
Na, klassisches Szenario, ich bin so besoffen, dass ich mehr sehe, ob jemand lebt.
Ja, die hatten aber auch diesen klassischen Horrorfilm-Unfall vorher, ne? Ja. Jemand sitzt genau. Auf der Straße und so, hoppala.
Na, genau, das ist so ausweichend. Und dann kommt so dieses Wurm-Alien.
Wie weit entfernt ist eigentlich dieses Militärlager von dem Haus, wo die Jungs sind, von der Hütte?
Keine Ahnung. Schon eine Ecke.
Aber auch nicht richtig weit weg, oder?
Ja, das ist etwas, da kommt ja auch dieses riesen Raumschiff später, was ja eigentlich das ungefähr so groß ist wie, ja, keine Ahnung, ein kleines Dorf oder eine Kleinstadt irgendwie. Ist auch niemandem aufgefallen offensichtlich, dass das irgendwie da gelandet ist irgendwie.
Und auf jeden Fall sitzt da der Besoffene da irgendwie und dann kommt wieder so ein pimmeliger Zahnwurm an, um ihn zu überfallen. Und dann, und das passiert, als er pinkelt. Er pinkelt in den Schnee, dieses, sie sagen auch immer alle, die Abkürzung SSDD ist so für alle irgendwie so ein Wiedererkennungsding. Das habe ich auch bis zum Ende gar nicht kapiert, warum das eine Sache ist und wozu man das braucht und was
heißt
das bedeuten soll.
Weiß auch nicht, oder?
Nee, ich überlege gerade. Ich guck mal kurz.
Das ist sowas wie Snafu vielleicht.
Naja, so ein
Situation
so
normal, all fucked up. Ja.
Habe ich auch nicht kapiert. Auf jeden Fall pinkelt er in Schnee und der Zahnwurm springt auf seinen Pimmel. Und er sagt dann, oh Gott, ich pinkel nie wieder.
Same shit, different day.
Ah. Verstehe.
So vorher war es spannender.
Cooler Bro-Spruch.
Ja. Vor allen Dingen, man dachte, es ist wirklich irgendwas, weiß nicht, die Anfangsbuchstaben ihrer Namen oder irgendwie genau. So ein Scheiß, ne? Aber es ist einfach irgendwas.
Same shit, different day. Naja, er sagt, oh Gott, ich pinkel nie wieder und kämpft dann gegen diesen Wurm. Und kriegt das aber auch, glaube ich, hin, wenn ich mich recht entsinne. Er schießt dann.
Mit so einer Fackel.
Ah ja, stimmt, das macht er irgendwie ganz schlau. Brennt sich selber ins Gesicht, brennt sich den Wurm aus dem Gesicht. Und dann kommt ja Jones kommt dann vorbei, ne? Auf seinem Ski-Doo.
Nee.
Sagt er dann nicht, steig auf?
Ach ja, doch, stimmt. Ja,
da ist noch was dazwischen, aber.
Ja, da ist dann noch was mit dem anderen halt, dem Henry Thomas, dem Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der dann zur Militärbasis geht und da sehr lange traurig am Zaun steht.
Nee, das ist, glaube ich, später.
Ja, ja, aber den trifft er, glaube ich, und der versteckt sich im Schnee, weil er merkt, es ist nicht Jonesy.
Na, genau, stimmt.
Also der Jonesy, vermeintlich Jonesy, besessen von Mr. Grey, fährt auf so einem Schneemobil, was immer aussieht wie eine Menge Spaß, die Straße lang und er so, Jonesy kommt. Und dann hört er in seinem Kopf, es ist nicht Jonesy, versteckt sich. Jonesy fährt weiter, trifft dann auf unseren Besowski, nimmt den mit und isst den dann.
Gibt's, was übrigens sehr, sehr gut, das ist nochmal ein spätes Highlight, finde ich.
Darf es nicht übrigens, weil er ja angeblich aus seinem Kopf rausguckt, gut, dass er da aber die Third-Person-Perspektive für dieses Event bekommt als Zuschauer aus dem Fenster.
Ich wollte noch sagen, dass Mr. Grey heißt der auch, habe ich gelesen, ist ein, so wird auch Pennywise einmal genannt. Und da ich jetzt auch gerade irgendwie S gesehen habe und mich nochmal an das Buch erinnert habe, gibt es sowas wie ein erweitertes Stephen Kim, King-Universum.
Die sind ja als Kinder in Derry, der gleiche Ort.
Genau.
Und es gibt doch dieses Flashback, wo sie dieses Mädchen suchen und diese Tasche finden.
Ja.
Und da dieses Sewer und dieses Baron, also wo sie da unten sind, ist genau das, wo das auch passiert. Also es ist das gleiche Universum, der gleiche Ort. Und in den Büchern wird sich auch an ein paar Stellen aufeinander bezogen.
Pennywise ist ja auch ein Alien eigentlich nur.
Genau.
Ja.
Und Derry ist ja diese fiktive Ort, in dem ganz viele Stephen King Bücher spielen.
Mhm.
Und ich glaube auch Needful Things.
Nee, das ist Castle Rock.
Stimmt. Aber Castle Rock und Derry sind so die beiden immer in Maine. Und irgendwie gibt es dann so auch mal von Stephen King so, dass das sozusagen unter diesem Ort so ein bisschen wie bei Buffy the Vampire Slayer so eine besondere, bösartige Energie ist, weswegen immer ganz viele Sachen da passieren. Aber diese bewaldete Dings, wo die da so runterrennen, ist quasi genau der gleiche Ort, wo auch die Sachen bei
diese Kanalisationseingang da.
Genau.
Mm.
Ist also ein Ort, in dem es viele Vierer-Jungs-Klicken gibt.
Erstens, und ich würde immer Hände weg von allem mit Wasser zugängen. Also ganz, ganz großes Nein.
Aber hier waren wir bei dieser Szene, wo Jonesy auf dem Ski-Doo sitzt und da durch die Gegend fährt und dann später
Ski-Doo?
Ich glaube, die heißen Ski-Doo.
Ah, ja.
Und später diesen Besowski mitnimmt.
Klingt mir extrem ausgedacht übrigens.
Ski-Doo mit Doppel-O, so heißen, glaube ich. Ja. Und dann danach diesen Besoffenen mitnimmt. Auf dem Weg dahin sehen wir ihn ja und wir wissen ja, er ist besessen von Mr. Grey. Heißt der bei 50 Shades of Grey nicht auch Mr. Grey?
Ja.
Ja. Also wir wissen, er wird sich gleich selber auspeitschen oder so. Er ist irgendwie besessen von Mr.
Aber
Grey.
Aber nur ganz vorsichtig, ist als für Hausfrau.
Aber mit Kabelbinder.
Ja.
Und da ist dann diese zentrale Smeargol-Gollum-Szene, wo wir auch immer hin und her, also perspektivisch hin und her schneiden. Einmal spricht er nach links, einmal spricht er nach rechts, einmal spricht er als Jonesy und einmal spricht er als Mr. Grey mit sich selber.
Entschuldigung, das ist so Fernsehmovie-mäßig gemacht.
Ist so schlecht gemacht. Es ist wirklich der Hammer. Aber da frage ich mich, ob das vor oder nach Herr der Ringe war. Von wann ist er? Hast du nicht
2003. Ich weiß nicht, wann Herr der Ringe war. Doch früher, oder?
War es ja, so früher. Ich glaube, Herr der Ringe war 2001 oder so.
Ja, aber findet ihr das, ich glaube Damien Lewis heißt er ja, ne? Findet ihr das, dass der das gut macht?
Überhaupt nicht.
Überhaupt
nicht. Ganz furchtbar.
Okay. Ich habe wirklich gedacht, ich mag den Schauspieler.
Mhm.
Ist mir völlig unklar, wie er danach noch eine Rolle bekommen hat.
hat er auch lange nicht, glaube ich.
Wie doch immer dann dieses Grinsen als Mr. Grey aufsetzt und so. Das ist so schlecht.
2001, 2002 und 2003.
Ja, dann hat er das auf jeden Fall da ein bisschen abgeguckt, inszenatorisch.
Smeargol.
Weil da gab's
im,
ja diese
im Buch ist es, glaube ich, also wenn ich jetzt hier übrigens Sachen aus dem Buch sage, die ich falsch in Erinnerung habe, dann sorry, ist auch schon sehr lange her. Aber im Buch ist es, glaube ich, quasi, also sie sprechen halt quasi einfach in Gedanken.
Sie sind ja auch, nachher sprechen sie auch durch die Tür des Erinnerungslagers. Mhm. Das, so geht's doch.
Da klopft dann jemand. Ja.
Ich weiß nicht, ich fand es als Kind schon immer sehr nervig, wenn irgendjemand plötzlich böse war und oder so besessen irgendwie und dann dieses zwei Seelen in der Brust und welche gewinnt und so. Es hat mir irgendwie nichts gegeben. Und in dem Fall ist es dann auch wirklich.
Außer
auch,
jetzt hier zum ersten Mal.
Und in dem Fall wollte ich sagen, ist es dann halt auch wirklich nur so, dass diese andere Persönlichkeit auch so wahnsinnig, also nicht bedrohlich wirkt, sondern einfach nur geschauspielert einfach.
Naja, genau.
Und
ja, weil er dann immer so eine überdrehte, witzige Version spielt, ne? So als ich glaube, er will dann quasi so der Bösewicht sein, der so ein bisschen irre ist. Naja, genau. Aber das passt halt auch überhaupt nicht zu dieser Figur von so einem bösen Alien.
Nee, vor allem dieser Alien ist ja eigentlich wahrscheinlich ein überlegter Stratege irgendwie. Ja. Der ja auch sagt so, guck mal, jetzt haben wir es irgendwie 15.17 Uhr, jetzt muss ich mich langsam mal auf den Weg zum Wasserlager machen. Ja, vielleicht muss ich noch mal pinkeln vorher oder sonst irgendwie. Aber in dem Moment, wo der wechselt, ist er so, yeah, what's happening?
Auch eigentlich so ein bisschen Pennywise-mäßig, ne?
Ja gut, aber der ist Clown, also das ist...
Ja, nee,
also,
aber genau, so, aber trotzdem so
irgendwie... Der ist nur professionell, der Pennywise.
Ja, Pennywise ist ja viel klarer, viel zielgerichteter als dieser Mr. Grey, der irgendwie auch da überall so rumstolpert und irgendwie, also auch so, das ist auch alles so kopflos, was der macht. Auch so, wie er dann diesen Trucker da überfällt und so.
Oder wie er dann super enttäuscht ist, als am Wasserdings die Tür abgeschlossen ist.
Und dann erstmal einen Stein ausgräbt, um die Scheibe einzuwerfen.
Ich verstehe auch nicht, warum, vielleicht ist er auch so impulsiv, warum nimmt er denn so lange den Timothy Olyphant da mit irgendwie und irgendwann stellt er halt Fragen oder ist der halt, der ist jetzt auch gar nicht richtig aufmüpfig, der ist ja eh schon verletzt und irgendwann sagt er halt so, ach, jetzt esse ich dich.
Ich glaube, also meine Theorie ist, und vielleicht tue ich dem Film da mehr, also vielleicht unterstelle ich dem Film da Schlauerheit, als er ist, wie dieser Satz jetzt auch quasi gerade, dass er, glaube ich, er kommt an ein paar Stellen, also im Buch ist es so, er kommt an ein paar wichtige Stellen in Jonesys Kopf nicht ran. Und zwar an die Orte, wo alles mit Duddits ist und der Vergangenheit, wo nämlich quasi ein Plan liegt, wie man das Alien umbringen könnte. Weil das Alien weiß nicht, dass Duddits irgendwelche Kräfte hat. Beziehungsweise im Film weiß das Alien, glaube ich, nicht, dass Duddits auch ein Alien ist. Und deswegen verschließt Jonesy diesen Bereich. Und ich glaube, dass das Alien hofft, dass es aus dem betrunkenen anderen Typen was rauskriegt. Oder wenn es ihn bedroht, Jonesy ihm dafür Infos gibt. Und dann ist es am Ende, glaube ich, einfach nur, hat er da keine Geduld mehr zu oder merkt, dass das nicht funktioniert und frisst ihn dann auf. Aber natürlich auch als Warnung an Jonesy. Oder als, den will er ja psychisch fertig machen, damit er in diesen Raum kommt.
Okay. Es gibt doch auch eine Szene, in der Jonesy dann seine Erinnerung an Duddits verbrennen will oder so. Und dann
er holt die aus dem frei zugänglichen Bereich raus in sein Zimmer. Ah, okay. Also er hat in dem Erinnerungslager ein Zimmer, was er abgeschlossen hat, so mit quasi Mindpower, wo Mr. Grey nicht reinkommt. Im Rest kann er sich bewegen und er lenkt Mr. Grey ab, damit er schnell diese wichtigen Infos aus dem freien Bereich in den abgeschlossenen Raum holen kann.
Das wird übrigens dann, plötzlich wird es Lagerhaus der Ewigkeit genannt in dem Film.
Ja, fand ich auch komisch. Ja. Was noch dämlicher ist.
So, was passiert noch? Also es gibt noch eine Rückblende, in der wir sehen, wie die Kinder ihre Kräfte entdecken.
Genau, Duddits gibt ihnen die.
Genau. Und dann macht der eine diese Zeigefingerbewegung, mit der
er Sachen findet.
Blurry-Schlange bastelt.
Genau.
Die ihn dahin leitet, wenn er etwas sucht.
Ja.
Haben die eigentlich, habe ich mich da gefragt, haben die jetzt alle vier unterschiedliche Fähigkeiten? Weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie so ähnliche Fähigkeiten haben.
Ich weiß es auch nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Also man hatte ja am Anfang das Gefühl, dass sie einfach alle Gedanken lesen können, sind, ne? Aber nur der eine kann das.
Genau.
Aber ich weiß auch nicht, warum.
Das ist auch so völlig random. Ja. Okay, du kriegst aber noch die Zeigefingerfähigkeit dazu.
Weil du brav warst. Ja. Vielleicht können auch alle den Zeigefinger drehen, das sind Sachen, die ich leider nicht mehr weiß.
dann sieht man kurz die Kinder und dann sehen wir die Schlacht gegen die Aliens auf dieser Lichtung, die wir gerade eben schon irgendwie angesprochen haben, wo das Militär, also beziehungsweise nicht das Militär, sondern die Blue Unit sagt irgendwie, wir schlachten die jetzt ab, wir knallen jetzt alle ab, weil die, es geht so ein riesiger Berg mit Wald und da ist ganz viel gerodet und da stehen die Aliens rum.
Nee, das ist nicht gerodet, sondern das Alienraumschiff ist da ja notgelandet und hat den
das
Wald
ist ein Raumschiff. Aber das Raumschiff liegt doch oben drauf, dachte ich. Und nee, die stehen dahinter. Und die stehen daneben. Das sagen wir, als wenn das Alien-Raumschiff auf so einer, irgendwie auf dem Berg liegen würde und die darunter auf so einem gerodeten Teil alle rumstehen und abhängen. Weil die flüchten ja unter das Raumschiff.
Ja, das stimmt. Stimmt. Eigentlich könnte man meinen, die landen auf dem Wald und die Bäume sind umgeknickt, aber da war dann nichts. Da war genau.
Und da stehen, hängen die so ein bisschen ab. Eine klassische Alien-Abhängsituation.
Naja.
Und dann wird auf die alle geschossen und dann rennen halt ein paar Schaffens unter das Raumschiff und saugen sich ins Raumschiff hoch, um dann das Raumschiff explodieren zu lassen in der großen roten Staubwolke. So, das ist so der Kampf gegen die Aliens. Also hätte es für mich jetzt auch nicht gebraucht.
Warum explodiert das Raumschiff?
Weiß ich auch nicht. Also sie wollen ja wahrscheinlich damit die Blue Unit
genau,
beseitigen.
Die lassen es doch selber explodieren.
Aber dann hatten die ja gewonnen.
Ja, ist ja auch ein bisschen, also mit ein bisschen
also
Ressourcenverschwendung, oder?
Ja, sie
oder?
Nehmen quasi der Blue Unit quasi vorweg, was die eh machen wollten,
ja.
Nur dass sie sie halt mit reinziehen.
Ja, aber die erwischen ja einen Hubschrauber oder
ja.
so.
Ja. Na. Vielleicht von beiden Seiten nicht perfekt ausgeplant.
Aber man sieht ja auch, da gibt es so eine, wenn als Morgan Freeman da so abdreht mit dem Hubschrauber, hat er wirklich so eine so eine Mimik, wo dann denkst du, ach, scheiße hier eigentlich.
Ich finde auch so gut, wie er auf dem Weg dahin super lang über Funk erklärt, dass er jetzt wieder der Böse ist am Ende. Sind wieder alle sauer. Er muss hier die schwierigen Entscheidungen treffen. Und er ist dann wieder der Böse am Ende, wo ich so denke, okay, hat ja eigentlich niemand was gesagt. Aber das ist immer so wie der Typ, der sagt, ja, und dann sind wieder alle sauer auf mich, ne? Und nö, hört eigentlich niemand.
Aber der ist, glaube ich, auch sauer auf den Film und alles. Und
ja,
so. Deshalb spielt er das auch so. So
weil der so vom Regisseur so, morgen brauchst gar nicht so, also du bist ja jetzt gar nicht, du hast einfach nur Bock drauf und so. Ja, ich will jetzt eigentlich so.
Ja,
könnte ich
genau,
noch mal
genau.
eine Maske kriegen, dass
ja,
man
das,
mich nicht
genau
erkennt.
Das, was ihr sagt, man könnte den ja so ein bisschen ambivalent gestalten und der, was Lawrence Kasdan so, ja, du kommst erstmal rein und du bist so der Good Guy jetzt erstmal und dann kann man vielleicht mal so, fährst kurz aus der Haut, aber nur ganz kurz und so,
ja.
nee, ich hab wirklich, ja. also nee, ganz klar, schlechte Laune heute, wir spielen es so.
Hatte, glaube ich, auch nur einen Drehtag.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist eh der einzige Drehtag.
Leute, es ist jetzt 6 Uhr.
Eure Nuancen könnt ihr euch sonst wohin schieben.
Das erinnert mich an das Interview, das ich führen durfte mit Sir Ben Kingsley.
Stimmt.
Dieses
passiv-aggressive
Interview. Für Ender's Game, für den großartigen Ender's Game, den Ben Kingsley offensichtlich auch super fand, als er ihn dann nochmal gesehen hat. weil nämlich an diesem Tag vor mir waren 12 andere Pressevertreter und alle kamen raus und gesagt, ich konnte eine Frage stellen. Und ich so, hä, wie? Ja, der hat mich einfach nur eine Frage stellen lassen und so, wo man schon gemerkt hat, oh, gute Stimmung drin. Und dann bin ich rein und hab meine erste Frage gestellt und dann hat der bei mir auch, der hat dann extra die Frage 6 Minuten lang beantwortet, damit deine Zeit vorbei ist und du nicht weiter fragen kannst, damit wahrscheinlich keiner dazu kommt zu fragen, warum haben sie diesen Film gemacht, Sir Ben Kingsley?
Ja.
Und dem wollte er, weil ich habe ihn irgendwas gefragt, so, hat das Spaß gemacht? Und dann fängt er an, von der Royal Shakespeare Company zu erzählen und so. Da habe er schon gelernt und so. Und so ähnlich ging es Morgan Freeman bei Dreamcatcher vermutlich auch.
Da, wahrscheinlich.
Ja. Ich bin übrigens mal, mir ist mal passiert auf einer Premiere, ich glaube, das war Bucketlist hieß der oder so, war da auch so ein Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson oder so. Da war Premiere in Berlin und dann.
Ah ja, genau, wo die krank sind, ne?
Genau, dann bin ich hier auf die Premiere gegangen und dann war ich so mit Freunden unterwegs und dann ging es darum, dass wir jetzt ins Kino gehen, weil der Film gleich losgeht. Und dann gehe ich so die Treppe und plötzlich ist niemand mehr, steht niemand mehr neben mir. Ich bin vor einem großen Pulk von Leuten hochgegangen, plötzlich stand niemand mehr neben mir und ich denke so, hä? Und drehe mich um und sehe, dass ich von Securities eingekreist bin und neben mir Morgan Freeman steht, weil ich ja irgendwie in seine Gruppe reingeraten bin und er guckt mich nur an und sagt, hello my son. Und ist dann weitergegangen.
Ja. Das hast du mir noch nie erzählt.
Das war toll. Das war mein tolles Morgan Freeman-Erlebnis.
Bernie,
ich bin Morgan Freemans Sohn
kommen.
Jetzt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich bin sein Sohn.
Genau, okay, aber dann müssen wir uns ja wegen der Kohle für die Hochzeit keine Sorgen mehr machen, oder?
Das war auf jeden Fall.
The big reveal. Nils ist eigentlich Morgan Freemans Sohn.
Aber ich habe schon immer gedacht.
Der nennt das Raumschiff auch
die ganze Augenbrauen Zeit, sieht man es ein bisschen, ne?
Ja, stimmt.
Der nennt das Raumschiff auch die ganze Zeit das intergalaktische Wohnmobil.
Ja, auch so gut. Auch finde ich gut, dass er mehrere Male, wenn er so aussieht, davon redet, dass die Curtis-Grenze erreicht wurde.
Ja, er sagt nachher einmal, das ist die Übertretung der Curtis-Grenze. Ja,
aber er redet von der auch schon kurz bevor er diesem Typen da die Hand wegschießt.
Ich finde komisch, dass er plötzlich so eine Popkulturreferenz irgendwann auspackt. Später, da sagt er nämlich, die verpassen keine Folge von Friends, das sind unschuldige Menschen.
Es gibt ja auch immer diese
merkwürdig.
Wie heißt er?
Man will uns daran erinnern, das könnte uns auch passieren.
Ja. Und danach sagt er, glaube ich, wenn wir um 2 anfangen oder so, sind wir um 3 fertig, dann haben wir es hinter uns. So mit Leute erschießen.
Ich glaube, da hat jemand aus Versehen was drin gelassen, was er eigentlich nur am Set gesagt hat.
Das wollte ich sagen. Genau, da waren wir wieder bei dem, wir müssen los hier.
Dadets ist ja auch so ein großer Scooby-Doo-Fan und so, finde ich, ist ja alles mit Scooby-Doo und so. Achso, es gibt dann eine kurze Einstellung, wir sind dann mal in diesem Lager, da ist ja noch nachher die Szene mit dem einen Arzt. Und zwar sehen wir, wie Tom Sizemore das Lager gezeigt wird. Wir nehmen dich jetzt mit zu den Kranken und dann ziehen sie alle so Kontaminationsanzüge
an. Und gehen aber
an.
Nur so einmal durch, wie als ob man das so irgendwie durch den Zoo geht oder so.
Also so einmal durch, wo Leute auch so unterschiedlich krank sind, zum Teil schon so komplett verfault.
Helfen Sie uns.
Ja, und alle so fertig und die sagen immer nur so, na, sie sind in ein paar Stunden wieder raus.
Ja. Bald sehen sie ihre Familien wieder. Ja. Und dann
aber alle schon so offensichtlich seit Tagen da. Das ist ein bisschen, und da hat sich der Regisseur entschieden, auch ganz viel POV einzusetzen, was immer das schlechteste Mittel ist, dass es einzusetzen gilt. Und vor allem so POV, also Point of View, dass wir sozusagen die Haube über die Kamera gezogen kriegen und auch so die Luftlöcher und das Sichtfenster sehen und so. Wie in einem Ego-Shooter im Grunde.
Dass wir einfach das Gefühl haben, wir sind da drin und das ist einfach super beängstigend.
Und dann sogar noch so super cheesy am Schluss mit Haube abnehmen, dass wir sehen, wie die Haube abgenommen wird.
Das Ding ist halt auch, du hast also der Film hat da irgendwie auch gar keinen großen Einsatz, weil du kriegst eigentlich das Leid der Bevölkerung nicht mit. Also du hast überhaupt keine exemplarisch, was eigentlich passieren kann, wie das Familien zerrissen werden. Wirst nur so durchgeführt irgendwie. Auf der einen Seite und auf der anderen hast du eigentlich das Gefühl, auch diese Raumschiffszene ist da signifikant. Ja, okay, es hat ein Raumschiff. Ja gut, jetzt bomben wir es halt weg. Oh Gott, hey, wir haben jetzt bald Weihnachten und mir passt so eine Alien-Invasion jetzt wirklich gerade nicht in Kram gerade. Ne?
Kommen ja auch
noch. Für die Regierung scheint es ja auch kein großes Thema zu sein, weil da wird ja jetzt irgendwie nicht mit Washington oder einmal um die Welt telefoniert oder so, sondern wird halt einfach diese blöde Spezial, die Blue Boys dahin entsandt. Ja, die werden schon richten, mein Gott nochmal. Und Morgan Freeman ist ja auch die ganze Zeit, Gott, ich mache den Scheiß seit 25 Jahren, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr. Also so als könnte man eigentlich wird halt dann der Nachfolger kommen nächste Woche und wird es halt dann erledigen. Also du hast nie das Gefühl, dass jetzt die Welt kurz vorm Abgrund steht oder dass zumindest Individuen so krass betroffen sind oder dass es vielleicht jetzt Kindern an den Kragen gehen könnte oder Familien zerrissen sind, sondern du denkst halt so, ich denke die ganze Zeit als Zuschauer so, get it over with. Also wann ist
extrem
vorbei?
Extrem auch regional beschränkt diese Geschichte.
Ja.
Und es ist ja auch, also als hätten sie nicht schon genug Klischees drin, ist dann auch noch das Klischee, dass das sein letzter Einsatz ist. Das ist ja auch immer ein sehr beliebtes.
Ja, und in dem Moment,
wo man dann immer weiß, sorry.
Ja, aber in dem Moment, wo du auch wirklich sagst, die macht es seit 25 Jahren, ist es auch schon so ein bisschen unbedrohlich irgendwie. Ne? Weil dann ist es ein bisschen Dienst nach Vorschrift.
Das ist eben das, was ich so die ganze Zeit dachte, okay, aber dann
aber das vielleicht
wissen
auch
alle,
das
und dann wissen vor allen Dingen auch alle, dass sie aus diesen Lagern nicht zurückkommen. Aber das stammt sollte sich nach 25 Jahren vielleicht langsam umgesprochen haben.
Aber das stammt vielleicht auch aus Morgan Freemans echten Zahlen am Set. Ich mache das seit 25 Jahren.
Auch dieses, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Das ist das Letzte, was ich hier in der Hinsicht mache. Ne?
Das ist vor allem, die sagen ja die ganze Zeit so,
weil sie ihn halt nur einen Drehtag hatten, haben sie einfach alles aufgenommen und dann versucht es so reinzubringen.
Ja, klar. Ja, aber so ist es ja. Also kennt man ja. Man muss einfach alles nehmen, was da war.
Die haben ja so Erfahrungen mit den Aliens und sagen, wie gesagt, seit 25 Jahren gibt es die. Und die sagen, es wird dann gefährlich, wenn einer einen Wirt findet und mit dem entkommen kann. Das sagen sie ja irgendwann. Aber das ist denen in 25 Jahren nicht gelungen, dass mal einer irgendwie da zwischen den Bäumen nicht gefasst wurde und so. Das finde ich schwer vorstellbar.
Ja, weil wahrscheinlich sind die alle so überambitioniert wie Mr. Grey und machen alle so eine auf Joker irgendwie. Ja, und deshalb klappt es nie.
Wenn die an so einer Schleuse vorbei wollen. Was? Ich bin doch ganz normal.
Und dann immer so mit diesem hin und her. Bin ich wirklich? Ja, echt! Die ganze Zeit so hin und her geht.
Und so, hört, Leute, was ist der Alien Commander dann irgendwie so, Leute, hört auf mit euren Wirten zu reden. Das führt zu nichts. Ja.
Das macht auch, hat überhaupt keinen Sinn. Einfach immer auf die Wasservorräte.
Dann kommt was.
Nicht so schlaue Aliens.
Dann kommt was super Seltsames.
Oh, jetzt erst?
Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Finger, ich glaube, Wubbelfinger und Jonesy sind unterwegs. Nee, wer ist denn da?
Wubbelfinger?
Naja, der immer mit dem Finger diese Sache machen kann.
Ach so.
Also der ist
der aufgegessen wird dann in der Folge.
Ich weiß gar nicht.
Ja, das ist der Timothy Olyphant, der wird dann ja aufgefressen.
Ach so, nee, dann ist irgendwer anders. Ist doch mit irgendjemandem im Auto unterwegs. Mit Tom Sizemore. Ach so, der Arzt. Ist klar, der Arzt mit Tom Sizemore im Auto unterwegs. Ja. Die fliehen ja mit dem Auto.
Die haben ja morgen ausgetrickst.
Die holen ja Duddits.
Genau, die sind auf dem Weg, um Duddits
genau,
zu holen.
Genau, weil Tom Sizemore nämlich schon, als er dem einen Jungen von der Blue Unit den Finger weggeschossen hat, das Gefühl hatte, dass vielleicht hier nicht alles okay. richtig läuft.
Genau. Und dann sagt er zu ihm, guck mal hier, das habe ich bekommen von dem Chef der Blue Unit und zeigt dann dem Arzt die John Wayne Pistole und der Arzt muss Kontakt zu Jonesy aufnehmen, nimmt telepathisch Kontakt zu Jonesy in Erinnerungshangar auf und macht es ihm und sagt, indem er ihm ein Telefon hin teleportiert ins Erinnerungslager. Er wählt im Erinnerungslager, nimmt das Telefon und wählt den Arzt an. Und der Arzt telefoniert, indem er mit der John Wayne Pistole telefoniert. Da, also die John Wayne Pistole
oh, wow.
ist das Telefon in das Erinnerungslager von Jonesy.
Da muss ich in der Küche gewesen sein. Da kann ich mich dran erinnern.
Also tatsächlich da wirklich ganz großes W.
Ganz großes Kino. Ja. Das
weil
stimmt.
Er hält dann die Pistole die ganze Zeit ans Ohr. Ja. Ah, er hat aufgelegt und dann nimmt er die Pistole wieder weg, in die übrigens ein Peilsender eingebaut ist.
Ja, und wo ich übrigens extrem verstehe, dass Tom Sizemore kurz diesen Gesichtsausdruck hat, hab hier, glaube ich, eine falsche Entscheidung getroffen.
Aber wieso telefoniert er denn mit der Scheiße?
Vor allem, nachdem er kennengelernt haben sie sich ja, indem er sehr traurig am Zaun gestanden hat und so lange aufs Fenster gestanden, bis Tom Sizemore dachte, ich glaube, der hat wirklich was zu sagen und nochmal rausgegangen.
Wir haben übrigens gelernt, dass der Zaun ein Elektrozaun ist, weil Mom Freeman da kurz einen Schneeball dagegen geworfen hat.
Sehr subtile Art und
ja. Aber wie denn mit dieser Pistole? Das muss ja wirklich so eine Schauspieleridee gewesen sein. Ich habe eine ganz tolle Idee, wie wir das machen. Weil es ist ja auch wir sehen ja auch das Erinnerungslager, wir sehen Jones im Erinnerungslager, wie er erst auf den leeren Schreibtisch guckt und dann wieder hinguckt und dann so, oh, da ist ein Telefon. Und dann weiß, er wird angerufen von einem seiner Freunde und der telefoniert mit der Peilsender ausgestatteten John Wayne Pistole.
Ja.
Stark. Das war wirklich meine Lieblingsszene im Film. Ja. Aber das ist so eine Schauspielerdie. Ja, ich könnte doch dann so die Pistole.
Weil
sie
hat so eine ähnliche Form. Die hat so eine ähnliche Form. Konnte man ihm nicht ausreden.
Und Lawrence Kasdan so, ach.
Können wir es nicht einmal mit der Hand probieren?
Das glaube ich, dass der.
Mach ich das gleiche Gewicht.
Ich glaube, dass Lawrence Kasdan als kleinen Fingerzeig Richtung Star Wars hat er diesen Sidewipe benutzt, der ist extrem typisch für Star Wars, wenn so Zeit überbrückt wird, dass das Bild so zur Seite ausblendet.
Das macht er da.
Und das hat er da zweimal in dem Film ja auch gemacht.
Ich weiß gar nicht, wo ich war in der Zwischenzeit. Ich habe diese Szene überhaupt nicht in Erinnerung.
Du hast, glaube ich, geweint. Ich habe geweint zwischendurch.
So, und dann sind wir, dann wird Duddits abgeholt zu Hause. Und dann ist Duddits im Auto, weil sie irgendwie wissen, dass er gebraucht wird. Und dann kommt
ich finde auch gut, wie seine Mutter einfach völlig fein damit ist. Der stirbt jetzt, naja, tschüss, rette mal die Menschheit. Ciao.
Genau.
Aber nimm seine Medikamente mit.
Ja, das war auch alles so ein bisschen so.
Aber das natürlich macht im Buch auch mehr Sinn. Also da gibt es natürlich viel mehr drumherum. Und dann wird auch viel länger diskutiert und so. Also das ist jetzt hier einfach, das musste jetzt hier nur einfach passieren.
Ja. Was auf jeden Fall gut ist auf dieser Autofahrt, ist, dass Duddits immer nur so zwei Wörter sagt. Und der Arzt dann einfach sofort das als Satz komplettiert. Also Duddits sagt irgendwie, weiß ich nicht, Auto, Haus und dann sagt der Arzt, ach so, du meinst also ein 67er Chevrolet muss durch die Eichenholztür des fünfstöckigen Gebäudes in der Coronage Street fahren, so in etwa. So funktioniert dann diese
ganze
Erklärung.
Wie lustig wenn er ihn dann so angebrüllt hätte. Baum, Straße, Himmel. Eine aufgeregte Scharade.
Und sie fahren ja jetzt, weil sie haben irgendwie erfahren, dass Jonesy bzw. Mr. Gray.
Jonesy hat eben gesagt, wo es hingeht.
Genau.
Zu diesem Wasser.
Genau, weil Mr. Gray einen dieser Zahnpimmelwürmer in die Wasserversorgung von Boston werfen will, damit er sich da vermehrt und sozusagen auf die Menschheit losgeht.
Ja. Und da gibt es natürlich erstmal, was für viele außerirdische Bösewichte oft. Eine Schwierigkeit ist ja eine verschlossene Tür. So, da wird ja jetzt erstmal eine Menge und ein relativ schwerer Gegenstand. Die beiden Sachen hebeln ja im Prinzip fast den ganzen Alien-Plan aus den Angeln. Weswegen ich auch mittlerweile wirklich finde, dass es vielleicht nicht die schlossenen Aliens sind, denen wir hier begegnet sind.
Das wird sich auch.
Meinst du, Mr. Grey heißt so wegen grauer Masse, Grey Matter, wegen Gehirn? Okay, wir machen einfach weiter.
Ich glaube,
ich gebe dem wahrscheinlich jetzt schon mehr Credit als.
Ja, glaube ich. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so eine offizielle Alien-Eingreiftruppe. Vielleicht ist es so ein Junggesellenausflug oder so. Das würde auch dafür sprechen, dass die eine Bruchlandung hingelegt hatten.
Das stimmt.
Und gehen abends noch irgendwie in einen Club und sagen, heute fliegen wir zur Erde. Ja. Ich bin jetzt schon irgendwie 7. Es wird schon hell. Nee, das machen wir jetzt. Echt ohne Scheiß. Jetzt, also was ist wir könnten doch irgendwie, und da haben wir gelesen, dass eine Wasserversorgung, da läuft die ganze Wasserversorgung von einem Bundesstaat, läuft
in einem Dings
und so, ja genau, lass einfach mal machen irgendwie. Also, nee,
das ist ja so eine lustige Theorie, wenn Mr. Ray einfach die ganze Zeit super angetrunken ist und deswegen nur versucht, deswegen ist er auch so ein bisschen irre.
Ja, deshalb geht es doch alles so schief irgendwie.
Man sagt es ja auch, dass Aliens nur wahnsinnig langsam Alkohol verarbeiten können, deswegen ist er einfach 2 Tage besoffen.
So. So sieht es nämlich aus.
Naja.
Und dann haben wir erst aber noch, bevor wir uns dann um die Aliens kümmern können, haben wir natürlich den großen Showdown zwischen Tom Sizemore und seinem Boss Morgan Freeman. Warum auch immer. Also die mussten jetzt irgendwie auch noch beide erledigt werden.
Ja.
So völlig en passant.
Ja, ist dann so ein bisschen, jetzt können die am Ende natürlich nicht mehr dabei sein. Ne?
Ja. Ja, aber das ist ja auch wieder so eine, ich meine, du baust Morgan Freeman den ganzen Film eigentlich fast schon als den eigentlichen Bösewicht auf.
Ja, ja.
Und dann schickst du ihn noch auf die Jagd hinterher, sodass du denkst, so, der muss was in der Endsequenz, muss er nochmal eine richtig gewichtige Rolle spielen, genau. Und so. Und dann verheizt ihn einfach mit diesem komischen Tom Sizemore-Dings irgendwie.
Bringen sie einfach gegenseitig um.
Ja, da sollte die hauchzarte Ironie der Szene sollte sein, glaube ich, dass Tom Sizemore ihn mit der John Wayne-Pistole vom Himmel holt. Ich dachte ja dann, dass der Hubschrauber auf diesem Wasserding landet und da explodiert und wir schon fertig wären. Aber nein, es ist irgendwo ein paar Meter daneben passiert und währenddessen ist Jonesy immer noch dabei, den Wasserversorgungsdeckel zu öffnen, damit der Zahnwurm da rein kann.
Warum er sich dann nicht einfach in sein wirkliches Aussehen verwandelt und das Ding einfach mit seinem Schwanz weghaut, ne? Also so.
Ja, Wahnsinn, er ist ja irgendwie 4 Meter groß und hat irgendwie 1000 Fangarme und Klauen und Chitinpanzer und was weiß ich alles und so. Ja.
Und dann gibt es da in dieser Hütte, wo die Wasserversorgung ist, den großen Showdown, weil ja dann eben der Arzt mit Duddits reinkommt.
Das ist halt auch kein großer Showdown, ne? Muss man
sagen. Und Duddits wird dann vermeintlich erstochen von dem ausgeformten Alien und bewegt sich dann noch so ein bisschen komisch.
Ja, Duddits zwingt ja auch irgendwie erstmal, dass das Alien aus Jonesy rausgeht. Duddits zwingt das ja irgendwie da raus.
Achso, vielleicht konnte er vorher nicht raus, kann natürlich auch sein. Ja,
stimmt. Also er zwingt ihn quasi raus aus dem, dass Jonesy das auch überlebt. Halte ich für ein Gerücht.
Ja, aber das Problem ist ja auch, wenn du überhaupt keine Regel aufstellst für diese Formwandlung und was der überhaupt ist und dieser rote Ding. Wenn es völlig regellos ist, dann hast du auch keine Angst als Zuschauer und
überhaupt
keine
nicht.
Und bist auch nicht überrascht von einem Plot-Twist, weil wenn dann irgendjemand hier noch einen Fangarm rausspendiert oder hier noch was kommt, und dann denkst du, ja gut, der ganze Film ist ja schon so, dass passiert, was halt passieren muss. Du musst halt auch irgendwie, wenn du so einen Film machst und also so eine Alien-Rasse einführst, musst du halt dem Zuschauer das Gefühl geben, du hast so ein kohärentes Funktionalsystem. Ja. Alien kann das, sodass, wenn es plötzlich mehr kann oder der Alien-Chef mehr kann, dass du denkst, hey, jetzt wird es aber gefährlich oder
genau,
so.
Genau, weil konnten die doch nicht.
Genau, wenn schon alles so nach dem irgendwie, da wirfst du halt noch einen Euro ein, kriegst die nächste Fähigkeit oder so.
Es ist ja auch quasi, uns wird ja auch gesagt, dass der Duddits dann also im Prinzip sein ganzes Leben lang von einem Alien besessen war oder selber eins war. Also das ist ja auch total unklar, weil diese Körperbesetzungsregeln ja irgendwie dadurch. Also ist in Duddits noch jemand, der auch die ganze Zeit mit dem Alien gekämpft hat? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, und Duddits selber ist das Alien.
Ja, aber du hast ja zum Beispiel, glaube ich, im Buch wahrscheinlich auch diese Fähigkeiten, Leukämie spielt ja sicher irgendwie rein. Also es ist ja sicher auch das irgendwie.
Nein, im Buch ist er ja auch kein Alien. Also so.
Ja, ja, deswegen. Klar, aber es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen Leukämie und seinen Fähigkeiten und irgendwie, das macht ihn zum besonderen Menschen, aber dafür ist er auch krank und so. Und indem er dann aber quasi Leukämie und Telepath und also Spendierhosen, was so telepathische Fähigkeiten, und dann ist aber noch Alien dazu, das hat dann auch eins zu viel irgendwie.
Ich hätte es auch lieb gefunden, wenn er innerhalb der 25 Jahre vielleicht schon mal irgendwas gemacht hätte.
Ja.
Also, wenn die immer mal wieder angreifen, nee, das ist es noch nicht. Naja, auf jeden Fall verwandelt er sich dann in das Alien und wickelt dann das andere Alien in eine rotglühende Decke ein. Das ist so, was ich gesehen habe.
Warum sieht Duddits eigentlich so, der sieht ja süß aus als Alien eigentlich, ist eigentlich ein nettes Alien.
Ja.
Ne? Kann man irgendwie eine Actionfigur davon machen, Und warum ist der andere so hässlich? Ist es dieselbe Rasse? Weiß man auch nicht. Ne?
Vielleicht so ein bisschen wie die Cardassianer und die Bajoraner.
Also habe ich gedacht, dass die auch unterschiedlich, die jagen sich halt durchs All.
Vielleicht so, ja, okay.
Aber ich finde das wirklich, da hat jetzt in seiner Alien-Form aussah wie Jar Jar Binks. Das war wirklich.
Ich habe nur gesehen, dass er ihn dann in so eine Decke und dann wurde die rot und dann weiß ich
was,
auch nicht.
Was wir übrigens noch vergessen haben zu sagen, ist, dass ja vorher ging es ja noch darum, dass der große Zahnwurm in die Kanalisation springt.
Stimmt.
Und das konnte nur aufgehalten werden, indem der Arzt, der die Maschinenpistole von Tom Sizemore mitgenommen hat, auf den Wurm schießt, der Wurm springt auf ihn und springt, Mensch, was für ein praktischer Zufall, genau auf den Lauf des Gewehres.
Ich glaube, damit wollte man sagen, dass der Wurm dachte, es ist wieder ein Penis.
Ja, das habe ich aber wirklich so verstanden.
Ja, ich auch.
Der geht auf alles, was nach
Penis alles,
aussieht.
Was so raussteht,
deswegen
ist seins.
Der Mund des Wurms ist ja auch länglich, nicht quer.
Ja.
Also der ist ja
fies auch, finde ich.
Also
ich finde übrigens, dass die fies aussehen.
Also ist es hier wahrscheinlich eine kleine Stephen King'sche Vagina-Kritik. dass die alles, den Männern alles kaputt machen.
Ja, das ist schon, also die Symbolik ist schon merkwürdig. Ja. Auch diese Phallusfixiertheit.
Und das Schlimme ist ja auch, dass der Erschaffer dieses Werkes es uns nie wird erklären können, weil er sich nicht mehr daran erinnern kann, das geschrieben zu haben.
Stephen Kim. Die Frage ist doch aber, ich weiß nicht, gibt es da, was beobachten wir denn so in anderen Stephen King-Romanen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gibt es da homophobe Tendenzen? Es gibt ja am Anfang von S, ich weiß gar nicht von S Teil 2, ob das im Buch auch so ist, gibt es ja auch so ein extremes, kein Spoiler, weil so fängt der Film an, ist so ein extremes Hate Crime, wo die so ein schwules Pärchen extrem verprügelt wird und man könnte auch denken, dass danach Pennywise wieder aus der Kanalisation kommt, weil es so abartig war. Ich weiß nicht, ob das im Buch ist, aber ich frage mich, wie das Thema Schwulsein irgendwie bei Stephen King so behandelt wurde. Kann mich nicht mehr erinnern.
Du bist ja relativ stiefmütterlich, also ich kann ja nur von Filmen reden, aber.
Nee, ich weiß jetzt, also ich würde die Filminterpretation von Stephen King nicht überinterpretieren, also nicht ihm quasi reinlegen, weil.
Ja, du hast
die
das
Filme
Buch gelesen,
so, ja, es ist nur echt lange her und ich überlege jetzt auch, ich meine, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe alle Stephen King-Bücher, ich habe nur eins aufgehört, weil es wirklich lächerlich war. Also er hat ja auch zwischendurch mal so wirklich lächerliche Bücher, die eine Frechheit sind.
Gibt also
und dann
ein
mal wieder sehr, sehr
auch,
gute.
So ein Handybuch gibt's
Puls
doch.
Heißt das, genau. Egal. Auf jeden Fall, das war, glaube ich, das, was ich aufgehört habe. Puls war, glaube ich, das, was ich aufgehört habe, weil ich das nicht ausgehalten habe, weil das so dämlich war. Aber es gab auch wirklich sehr, sehr gute. Und ich überlege gerade, ich kann mich echt, ich weiß es einfach nicht. Aber, also wenn man ihn immer so hört, wenn er so auf Twitter oder irgendwie so aktiv ist, ist ja eigentlich jemand, der sich sehr einsetzt für Dinge. Also so, ja. Deswegen, keine Ahnung. Aber wir waren ja auch alle ein bisschen in den 80ern gefangen, ne? Also.
Ja.
Also da haben wir ja noch ganz andere Sachen einfach so akzeptiert, als
ja,
dass, dann,
absolut,
dass
ja.
man, dass Jungs sich gegenseitig, oh du Mädchen genannt haben und so, ja. Also so, das.
Das stimmt.
Kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, also ich glaube ja auch, dass das wahrscheinlich, wenn er das so unter Drogeneinfluss und so völlig out of it geschrieben hat, das wahrscheinlich sein ehrlichstes Buch war.
Nee, ich will ihm jetzt gar nicht auch Homophobie unterstellen,
ja,
per se. Ich frage mich nur, ob irgendwie eine Intention dahinter steckt. Also, dass man da mit dem Thema irgendwie nicht so super umgegangen ist, ist mir schon auch klar. Also,
Ich glaube, so diese Ideen von Männlichkeit, also hat er schon, thematisiert er schon viel.
Ja, das thematisiert viel.
Er hat thematisiert auch wahnsinnig viel Freundschaften und so, auch gerade Kinderfreundschaften und so sich quasi, dass die Outsider sich quasi einsetzen und zusammen stärker sind, das war immer so ein Riesenthema bei ihm.
Ja.
Also immer so gegen Bullies und so.
Ja, wobei das finde ich halt auch irgendwie, ich weiß ja nicht, ich habe ja nicht alle Bücher gelesen, aber das hätte man halt auch irgendwann ein bisschen durchbrechen müssen, weil das wird halt auch irgendwie, irgendwann wird es halt auch sehr berechenbar. Das ist mir schon irgendwie als 14-Jähriger aufgefallen, als ich die Bücher gelesen habe, dass immer wieder dieselben Muster halt auftauchen. Also eigentlich war das, was mich an Stephen King ein bisschen oder was mich so als Leser abgebracht hat, ihn zu lesen, also so zwischen 14 und 17 oder wann ich es halt gelesen habe. War zum einen, die Sprache kam mir komisch vor, aber das kann auch an der Übersetzung gelegen haben, dass ich ja halt teilweise ein bisschen albern fand, also ein bisschen so ein bisschen palpig übersetzt. Und zum anderen dachte ich so, okay, gut, ach, jetzt spielst du wieder was in Derry, jetzt spielst du wieder was in Castle Rock, jetzt sind wieder so eine Freundschaft und so, dann hat jemand wieder diese Gabe, so Shining-mäßig und so. Es wiederholt sich, es ist alles so zyklisch irgendwie. Mhm. Und das hat mich irgendwann wirklich abgeschreckt.
Aber für mich, ich finde es toll. Also weil ich, für mich ist das quasi dann so ein großes Universum, in dem ich dann immer wieder bin. Weil ja auch, was ich zum Beispiel auch so toll fand, ist, dass er wirklich große Geschichten erzählt hat, so ein Buch. Und dann irgendwie mal einer so als Nebencharakter, aber super neben, der war dann dreimal in dem Laden und dann in einem anderen Buch ist er aber der Hauptcharakter. Mm. Und dann der andere, mit dem wir so viel Zeit verbracht haben, geht nur so hinten vorbei und denkt so, also sowas fand ich immer toll.
Ich glaube, das hat er aber schon auch sehr früh erkannt, dass das sozusagen sein Dollar ist, genau diese Art Geschichten zu erzählen. Deswegen hat er doch dann auch als Richard Bachmann irgendwie ganz andere Stories geschrieben. So ist nicht sogar Running Man, hat das nicht sogar als Richard Bachmann geschrieben,
ja,
oder
ich glaub
so?
Schon, ja.
Aber der hat ja auch, ich meine, wenn du mal so vergleichst, gibt ja zum Beispiel auch Dolores, das hat also so auch wirklich ganz andere Geschichten so, ne?
Hat der dann auch irgendwie Dark Tower und so, also der ist, hat sich dann schon befreit davon, aber das, ich sag ja, ja nur, das war.
Er hat ja auch immer so entweder Horror oder so Fantasy. So Dark Tower ist ja gar kein Horror, ich sehe nur Fantasy. Oder The Last Stand, ist ja auch toll.
Was
ist
denn bei mir? Oder die Geflüchteten, ne, die Gefangenen, keine Ahnung, wie heißt
die Verurteilten.
Die Verurteilten.
Spoiler-Alarm.
Und Green Mile und so, das ist doch alles, ist ja wieder noch.
Hm. Ja, es hat aber immer alles so mystische, naja, irgendwie so übernatürliche, ja, Sachen, die er da so hat, am, ja, Laufen hat.
Ja.
Naja, ich bin großer Stephen King-Fan, aber ich würde ihn zum Beispiel auch nicht für vorschlagen für irgendeinen Preis in Schreibstil. Also da wären schön einfach die Hauptsätze aneinander geknallt, Hauptsache die Story geht voran. Also das war noch nie sein Ding.
Ich weiß noch, dass bei
uns, aber ich finde halt die Storys toll.
Als wir Teenager waren, haben dann irgendwie die Leute, haben dann die cooler sein wollten, haben angefangen Clive Barker zu lesen, ja, weil der immer so brutal war, weil da wurde so richtig so das Aufschlitzen beschrieben und so.
Das ist blätterig. Ja, das stimmt. Das gab es bei uns auch so einen kurzen Trend, aber das hat sich schnell wieder erledigt irgendwie.
Ja,
war nicht langlebig. Außerdem hat er auch nicht besser geschrieben.
Nee. Auch viel weniger, glaube ich.
Ja. Ich war zeitlich immer gut ausgefüllt mit Stephen King. Also ich habe gar nichts anderes geschafft. Also weil ich habe angefangen mit 12 und dann musste ich ja auch zurück alle lesen. Und das war, ja, ich hatte viel zu tun.
Ja, und als du 12 warst, gab es schon ein bisschen mehr Stephen King zum Nachholen, als ich 12 war.
Der hat ja wirklich, der schreibt ja echt 2 im Jahr oder so, das ist wirklich krass.
Hm.
Und gerade dieser Dunkle Turm, das sind ja 7 so krasse Bände.
Du siehst es auch bei Wikipedia, dass dann ein paar Stephen King Bände noch nicht verlinkt sind.
Nee, und du siehst es auch daran, dass dann da so Auszug steht aus dem Werk, weiß ich gar nicht. Ja, das ist krass auf jeden Fall.
Ja, mittlerweile ist es ja so, wenn man in einen Buchladen geht und sich umdreht, liegt schon wieder ein neues Buch im Regal. Also der hat einen so krassen Auf. Und jetzt sein Sohn schreibt jetzt auch und jetzt schreibt er mit seinem Sohn auch zusammen und so. Das ist
ja, ich habe das erste Buch von seinem Sohn noch gelesen, Horns. Das wurde verfilmt mit Daniel Radcliffe.
Ach, das ist von, okay.
Joe Hill ist Stephen Kings Sohn, ja. Und das Lustige ist, ich habe das gelesen, ohne zu wissen, dass es Stephen Kings Sohn ist, weil ich wiederum interessiert war, weil ich so ein Daniel Radcliffe-Fan bin.
Mhm.
Und ich aber auch wusste, es ist ein Horrorfilm irgendwie und ich wollte dann quasi den Film nicht sehen, weil ich Angst habe vor Horrorfilmen, deswegen habe ich das Buch gelesen, also eine sehr merkwürdige Hinleitung, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich es angefangen zu lesen und ich habe mich so, ich hatte so ein ganz komisches Bauchgefühl, ich habe mich so wohlgefühlt mit dem Autor und dachte so dann irgendwann, ey, der schreibt wie Stephen King, wie toll ich das finde, und habe danach erst quasi den gegoogelt, was der noch so geschrieben hat, und dann gelesen, dass er Stephen Kings Sohn war, und ich hatte echt so einen mindblowing Nachmittag.
Das ist ähnlich überraschend wie mit Nils und Morgan Freeman, als Morgan Freemans Sohn, ne?
Nils war schon überraschender.
Okay, fair enough.
Aber die schreiben wirklich einfach, also das, ja.
Noch ganz kurz zum Finale des Films. Es wird ja noch ganz kurz ganz eng, denn der erschossene Zahnwurm hat in seiner zermatschten Form noch ein Ei gelegt. Also, diese Eier sehen übrigens aus wie aus Kaugummiautomaten. Diese Kugeln aus so Kaugummiautomaten. Und der kleine Wurm schlüpft und kriecht auf den Spalt zum Wasserversorgungsdeckel zu, während dieses ganzen Endfights dieser 2 Riesenmonster. Und im letzten Moment zerstampft, ich glaube, Jonesy ihn, ne? Ja.
Mhm.
Zerstampft Jones hier den kleinen Wurm. Wir sind alle gerettet und dann hört der Film auch sofort auf.
Der Film hört sofort auf und dann kriegen wir noch so eine merkwürdige,
ja,
2-minütige Best-of-Situation, ja, im Abspann.
Super komische Rückblende.
Wo sie nochmal alle um den Tisch sitzen und sich nochmal über Penisse unterhalten. Ja. Ich denke, warum ist das jetzt so ein... Ich dachte erst, es wäre dann so Outtakes.
Ah, ja, genau.
Aber es war ein bisschen mit Musik so ein kleines Best-of nochmal.
Ja, das ist das mit Bedauern, dass diese Gespräche jetzt quasi nie wieder stattfinden,
ja,
können,
ja,
in dieser Form.
Wisst ihr noch, als die gelebt haben?
Aber ich muss jetzt schon mal fragen, warum der Film? Also, weil ihr alle durchguckt und jetzt einfach der an der,
genau,
Reihe war?
Genau.
Oder wie habt,
ja,
ihr
wir
das
gucken, nö, wir, also
beschlossen?
Wir würfeln immer so ein bisschen. Also es ist quasi kein, wir gucken die nicht von vorn nach hinten, sondern wir schnappen uns immer einfach irgendeinen. Also,
ich dachte, der wäre ein bisschen interessant und ich dachte, dass Kevin Costner mitspielt. Aber ich verwechsel ihn mit diesem, Butterfly-Effekt,
also
war auch nicht Kevin
Costner.
Also
wir machen eigentlich nie bewusst quasi, dass wir eine bestimmte Person von einem bestimmten Film raussuchen, sondern irgendein Film ist jetzt wieder mal dran, weil wir lange nicht Stephen King gemacht haben und dann kriegst du den halt. Also das ist quasi nicht, also das
war auch nicht speziell auf mich gemünzt,
nee, nee,
jetzt Dreamcatcher. Dachte er, der hat auch immer Blähungen, der Bernie.
Ja, das ist eigentlich eine Intervention. Die Folge wird auch nicht erscheinen, sondern es ist nur so ein super langer Aufbau für so ein Gespräch, was wir mit dir führen wollen.
Wie hieß denn dieser Kevin Costner, den ich meine? Das Triptychon-Experiment oder so. Nee, wie heißt
das Mercury-Puzzle, aber das ist ja auch nicht
Kevin
Costner.
Das ist
das Triptychon-Experiment. Einfach so, das ist wie
da
wo
ist,
du manchmal diese Bücher hast mit den Karten, wo du so austauschst und entschiedst
ja,
ein anderer
so,
lustiger
genau,
Name.
Genau, wie so ein Name-Generator für Mystery, genau. Mystery-Filme.
Ich glaube, da ist ein, oder heißt ja nicht irgendwie, dann kamen die Schmetterlinge oder so.
Butterfly-Effekt.
Ich glaube, nee,
das auch
ist ja,
nicht ja, ja,
da
aber
ist aber, glaube ich, glaub, da ist,
dann
ein,
kam
ich glaub, da ist ein Rorschach-Test auf dem Plakat. Und ich weiß, dass ich das Plakat immer mit dem Dreamcatcher-Plakat verwechselt habe.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wer soll da mitspielen?
Kevin Costner. Denn sie mögen die Schmetterlinge oder irgendwie mit den Clowns kamen die Schmetterlinge.
Okay, jetzt wird's
wild. Aber mit dem verwechsel ich den immer. Cool,
ja.
Ne? Mit dem, von dem ich nicht weiß, wie
ja,
er heißt.
Und wir jetzt auch alle nicht.
Und den er auch nicht gesehen hat.
Ja.
Nee.
Cool.
Ja.
Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Ja, für an die Schläfahrtsredaktion vielleicht.
War es der schlimmste Film, den du bis jetzt gesehen hast?
Nö, es war nicht der schlimmste Film, aber es war auch kein
abgesehen
guter Film.
Abgesehen von Ford Fairlane?
Es war aber auch einfach kein guter Film. Also ich meine, es ist auf jeden Fall wieder eine Bestätigung meiner These, dass Stephen King-Verfilmungen einfach oft wirklich einfach Videoschrott sind. So, das ist ja irgendwie alles, das hat überhaupt nicht Hand und Fuß, was der da gemacht hat. Und das sind auch immer so Filme, wo man denkt, dass die so in der Mitte des Drehs aufgegeben haben. Dass die so in der Mitte des Drehs gecheckt haben, okay Leute, das kriegen wir hier niemals mehr zusammengepuzzelt.
Ja, aber so fühlt sich doch der Film auch an, wenn man ihn schaut. Ich meine, ich glaube, man kann wirklich so ziemlich genau ab einer Stunde sagen, okay, wait a minute, was mache ich hier? Und ab 1:20, also ab 1:20, finde ich, muss man aufhören. Oder eine längere Pause machen.
Ja.
Oder in die Küche gehen oder irgendwas. Da wird es dann so, wird es auch zu random irgendwie. Also da muss er dann so, da arbeitet der Film im Prinzip ab, was er noch abarbeiten muss, ne? Ja klar, wir müssen jetzt noch hier, irgendwie müssen wir den Dalits jetzt noch einmal alles angefangen und ja, und stimmt, da gibt es ja auch noch diesen Tom Sizemore. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Hubschraubern? Ja,
die hätten wir jetzt gemietet für 2 Tage. So ja.
Ich frage mich ja immer, wie Leute so einen Film wahrnehmen, die den gut finden. Und das ist ja, ich glaube, dass viele Leute, die sich so gar nicht so groß Gedanken über Filme oder Inhalte machen, dass sie das schon gut finden können, weil da einfach die ganze Zeit so ein bisschen Grusel, ein bisschen Wusel ist und so.
Bisschen Body Action.
Ich denke dann immer an, ich hab das mal erlebt, als The Ring, als die erste amerikanische Verfilmung von The Ring ins Kino kam. Da war ich damals im Kino. Und da ist ja die ganze Zeit dieses Kind auf dieser Videokassette, das dann auch aus dem Fernseher steigt und durch die Wohnung geht und so. Alles so die ganze Zeit super gruselig. Und dann so ab der Hälfte des Films fahren die auf diese Insel mit dem Leuchtturm, wo dann dieser Geist in diesem Leuchtturmhaus wohnt. Und ich war allein im Kino, nur hinter mir saß so ein Assi-Pärchen irgendwie, die auch die ganze Zeit so und so, ne? Und dann war sie die ganze Zeit das mit dem Kind und so. Und dann die Hälfte sind vorbei, dann sind wir am Leuchtturm, kommt der Geist. Und als der Geist ins Bild kommt, ruft der Typ, boah, wie unrealistisch. Ich denk, was hat der denn die letzten 45 Minuten gesehen? Und ich glaube, so funktionieren solche Filme. Das sind Leuten völlig Wumpe. Hauptsache, da passiert andauernd irgendwas. Aber es ist halt nicht gut.
Du meinst, dass wir da einfach quasi viel zu kritisch und analytisch oder viel mehr
ich glaube,
als die
wenn man
Masse
gewisse,
rangeht?
Wenn man irgendwie einen gewissen Anspruch an Filme hat oder zumindest so ein also ich habe ja, für mich muss ein Film ja nicht Kunst sein oder so, aber ich finde halt, ich liebe halt Geschichten, die extrem klar strukturiert und erzählt sind. Ich liebe das Drehbuch von Dirty Dancing. Ich kann den Film 1000-mal gucken, weil der einfach sehr schlau geschrieben ist. Und hier ist halt, das passt halt alles hinten und vorne. Es ist wirklich so ein, wahrscheinlich 20 Autoren, so, wo jeder nochmal die letzte Version überarbeitet hat und so.
Ich glaube, es gibt schon so ein paar Maßgaben, die immer zutreffen müssen. Also es muss halt irgendwie, muss Rhythmus haben, es muss kohärent sein. Ich glaube, ein Film darf zum Beispiel echt Plotlöcher haben, noch und nöcher. Du musst nur das Gefühl haben, das ist glaubwürdig, das hängt irgendwie zusammen. Die Regeln müssen für dich irgendwie Sinn ergeben. Ob sie es tatsächlich tun, ist nicht so wichtig. Ja. Und ich glaube schon, das zeigen ja auch diese Filmaggregatoren, diese Kritikaggregatoren wie Metacritic oder Rotten Tomatoes. Man kann eigentlich schon sagen, wenn ein Film ganz schlecht bewertet ist, es passiert eigentlich so gut wie nie, dass er auch wirklich gut ist.
Ja.
Also das ist nicht so. Und selbst bei solchen Filmen, der hat ja auf Amazon dann irgendwie so 3,5 Sterne oder so, auch da siehst du eigentlich an der Tendenz schon, Ich habe jetzt die positiven Kritiken dazu nicht gelesen, müsste man vielleicht mal nachholen oder auch nicht. Aber also auch da siehst du ja der Tendenz auch schon, da gibt es halt ein paar so Die Hard Fans, die geben vielleicht 5 Sterne und dann sind noch irgendwie, aber dann sind gleichzeitig 7 andere, die sagen, nee, das ist nichts, das hat ein paar nette Ansätze oder so. Ja. Ich glaube tatsächlich, bei solchen Filmen gibt es eigentlich gibt's nicht wirklich 2 Meinungen. Also entweder du machst aus Prinzip, findest du den Film ganz okay oder ganz gut. Ja, 29, ne?
Mhm. Bei Rotten Tomatoes.
Oder du erkennst an, dass er scheiße ist. Also er ist einfach zweifellos scheiße. Und ja, es gibt natürlich schon sowas wie bei dieses Star Wars Kontroverse von Last Jedi, wo dann halt ein paar Leute sagen, der ist super und ein paar andere sagen, nee, das verstößt gegen alle unsere Prinzipien. Aber das ist dann, wie gesagt, eine prinzipielle Sache. Aber es ist einfach ein schlechter Film.
Es gibt einen Fall, ich kenne einen Fall, in dem die Kritiker Unrecht hatten. Ein Fall, ein Film, der also auf DVD rauskam, ein Booklet hatte, auf dem stand The Good, The Bad and The Ugly. Und bei The Good war so eine Kritik zitiert, die den Film gelobt hat. The Bad war die komplette Seite voll mit Verrissen. Und The Ugly weiß ich, ob ich mir auch noch verrisse irgendwie. Das war Freddy Got Fingered. Der Tom Green Film, den ich immer noch für ein absolutes Masterpiece und falsch gelesenes Masterpiece halte, weil die Kritik den, glaube ich, nicht so richtig gut verstanden hat.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe den mal vorgeführt.
Wenn sie gewusst hätten, dass der Sohn von Morgan Freeman Riesenfan ist, dann hätten sie da eine ganz andere Perspektive.
Ich habe den mal an der Filmhochschule vorgeführt, unter der Prämisse, dass das die konsequente Weiterführung der Filme von Buñuel sei. Also okay. Meine Professorin hat mir nicht zugestimmt, aber ich beharre immer noch auf diesen Standpunkt.
Verstehe. Dann lasst uns jetzt zum Ende kommen mit dieser fantastischen Filmweisheit, die ihr gerne an eure Freunde auf Partys weitertragen könnt.
Ja. Ja.
Danke, dass du da warst, Bernie.
Ja, sehr gern.
Und sorry für den Film.
Ja, kann passieren.
Ja. Ist uns ja auch passiert. Und Nils sagt uns jetzt noch, wo ihr alle eure wütenden E-Mails hinschicken könnt, was wir alles falsch gesagt haben und über Stephen King falsch gesagt haben.
An all euch Dreamcatcher-Fans da draußen, schreibt mir, dem Sohn von Morgan Freeman, was euch nicht gefallen hat. Wenn ihr uns erreichen möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter unter @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Ganz genau. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr es unter folgender Adresse.
wimaf@poolartists.de.
Wonderful. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Film nicht guckt oder wir freuen uns eigentlich bei allem, was ihr macht.
Aber lest das Buch.
Ja, aber das von Stephen Kim, ne?
Ja, das von Stephen Kim.
Das ist nicht das Falsche.
Nee, das von Stephen Kim.
Ja. Lest das Buch.
Ja.
Schockier deine Eltern, lies ein Buch.
Darmcatcher.
Darmcatcher von Stephen Kim.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maf?
Wiedersehen macht Freude.